Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom R2V Empire Podcast. Heute endlich mal wieder in großer Runde, um die zweite Staffel Andor in voller Gänze zu besprechen. Keine Serie hat so die Fans geeint in den letzten Jahren, habe ich das Gefühl, wie diese Serie, hat so die Kritiker begeistert und war wohl auch zahlenmäßig ein großer Erfolg. Und wir wollen heute mal drauf schauen, woran das vielleicht liegen könnte, wie uns die Serie gefallen hat und was da sonst noch so alles zu bereden gibt. Wir, das sind natürlich ich, Nico und noch ein paar andere Leute. Ich stelle sie euch einmal vielleicht kurz vor. Da ist zum einmal der Tom. Hallo Tom.
Aloha.
Aloha. Und der Daniel.
Hallo zusammen.
Und natürlich last but not least der Dennis.
Ich grüße euch. Hallo.
Ja, wir alle haben diese Serie natürlich geschaut und sind jetzt ganz heiß darüber, endlich zu reden. Wir haben es ein bisschen langsam angehen lassen, aber es eilt ja auch nicht. Vielleicht erstmal zu Tom und Dennis. Vielleicht habt ihr ja unsere Folge zu dem Halbzeitfazit gehört. Vielleicht auch nicht, aber Daniel und ich haben ja zuerst drüber gesprochen, so wie wir die Serie geguckt haben und wie wir so unseren ersten Gesamteindruck hatten. Deswegen frage ich euch jetzt auch mal, vielleicht wie habt ihr das Ganze so geschaut über die 4 Wochen und vielleicht jetzt auch das gesamte Fazit mit Blick auch auf die ersten beiden Hälften, die ja jetzt vielleicht nicht so ganz in den Fokus geraten, aber einfach mal, um so eure Meinung zu hören. Tom, vielleicht magst du einmal kurz anfangen, wie du das Ganze so geschaut hast.
Ja, ich habe hier so einen Zettel von Dennis bekommen, den soll ich vorlesen, hat es geheißen. Da steht drauf, Andor, sorry, ich kann die Schrift nicht so gut lesen, Andor ist genauso scheiße wie Acolyte und Battlestar Galactica ist die beste Serie aller Zeiten.
Ja, okay. Das hast du, ich glaube, du hast dich da verlesen. Das, das sollte Dr. Who stehen, glaube ich. Ich weiß es nicht. Oh, jo.
Also, nee, Andor, super cool. Auch die erste Hälfte hat mir sehr gut gefallen. Die Serie wird mir für immer im Gedächtnis bleiben, weil wir die erste Folge ja, also ich und Daniel, auf der Celebration gesehen haben. Und sie hat mich tief berührt, aufgewühlt, verzweifeln und frohlocken lassen.
Was will man mehr? Denn es ging es dir ähnlich.
Ich war oder bin immer noch unglaublich begeistert von dieser Serie, dass sich hier Dinge getraut worden sind, die wir in Star Wars bisher so noch nicht erlebt haben. Das ist ein ganz, ganz großer Pluspunkt. Star Wars wurde hiermit einfach nochmal ein Stück erwachsener. Das finde ich richtig, richtig gut. Und du hast gefragt, wie wir das gesehen haben. Also ich hatte ja nicht die Möglichkeit, in Japan die erste Folge zu schauen. Ich habe aber, da muss ich sagen, das habe ich eigentlich immer vorgehabt. Ich habe das bei Kenobi das letzte Mal gemacht, dass ich wirklich unten auf der Couch gesessen habe, den großen Fernseher und darüber geschaut habe. Und die anderen Serien habe ich irgendwie immer auf dem Rechner geschaut. Aber diesmal, das war so ein Happening für mich. Und das war schön. Das war ein tolles Gefühl. Ich habe es dann leider nicht so schauen können, wie ich es wollte, weil ich dann unterbrochen worden bin, so von der Arbeit. Was macht man nicht alles? Genau. Aber für mich ist das auch jetzt retrospektiv betrachtet, das immer noch das beste Star Wars, was wir in den letzten, ich möchte sagen, seit Disney bekommen haben.
Ich glaube, das ist halt Acolyte, meinst du?
da nicht so viel dazwischen passiert ist, ja. Ja, auch das.
Ja, große Worte, große Worte. Daniel, wir beide haben ja schon unser erstes Halbzeitfazit gezogen nach den ersten 6 Folgen. Jetzt sind nochmal 6 weitere rausgekommen. Hat sich deine Meinung geändert? Fandest du die letzten 6 Folgen jetzt richtig scheiße und hast die Serie oder schließt du dich Daniel und Tom an? Dennis und Tom an.
Ich habe abgebrochen, nachdem Star Wars Theory mir gesagt hat, guck lieber nicht zu viele Backsteine in der zweiten Hälfte. ich kann mich gar nicht mehr ganz genau so dran erinnern. Es kommt mir schon so lange her, obwohl es noch gar nicht so lange her ist, als wir beide drüber geredet haben. Aber ich wage mal zu behaupten, dass ich die erste Hälfte auch ganz gut fand und ziemlich begeistert war.
War ganz okay, glaube ich.
Ja. Und da habe ich noch nicht erwartet, welche Höhen irgendwie noch die zweite Hälfte dann für uns bereithält und ich war einfach Woche für Woche geflasht und ja, komplett begeistert und ich glaube, das letzte Mal, dass ich von einer letzten Staffel oder vor allem von der letzten, vom letzten Story Arc und von allem, wie so eine Serie geendet hat, so begeistert war, war von Better Call Saul. Und ich bin tatsächlich danach in so ein richtiges Loch gefallen. Also, das hatte ich auch schon lange nicht mehr, dass ich eine Serie oder einen Film, auf das ich mich echt lang gefreut habe, dann hat es irgendwie alle meine Erwartungen übertroffen und ich fand es so geil, dass ich dann danach richtig traurig war, dass es rum war, weil ich gedacht habe, ob ich sowas Geiles in naher Zukunft nochmal sehe in der Qualität, also dass ich wirklich so vom Fernseher sitze und 50, 40 Minuten, wie lang auch immer das ging, so komplett alles aus der Realität ausblende, total angespannt bin und so richtig mitfiebere, also so in dem Maße hatte ich das wirklich schon lange nicht mehr und ja, also ich kann nur sagen, unglaublich geil und ich kann da allen, die irgendwie in Superlativen von der Serie schwärmen, nur vollends zustimmen und ich glaube, ich kann wirklich keine große Kritik oder irgendwas äußern, vor allem zu eben den letzten 6 Folgen, also die waren einfach nur geil.
Dieses Leersein, was du gerade beschreibst, das habe ich auch gefühlt nach dem Ende der letzten Folge. Da habe ich auch so gedacht, Mist, jetzt ist es vorbei. Und dann haben ja viele, du glaube ich ja auch, dann relativ kurzfristig danach auf Rogue One noch geschaut.
10 Minuten später.
Ja, genau. Ich glaube, das hat die Sache für viele auch ein bisschen runder noch gemacht. Ich habe es leider nicht sofort schauen können. Aber dieses Gefühl der Leere, und das ist, glaube ich, etwas, was das schafft nur eine Serie oder ein Film. Ich fühle das auch immer wieder, wenn ich zum Beispiel Episode 6 das letzte Mal oder wenn ich also alle Filme durchgeguckt habe, dann Episode 6 durch bin, dann habe ich auch mal dieses Gefühl der Leere. Ich weiß, danach kommt noch was, aber das ist halt anders, ja. Mhm. Oder wenn ich den Herrn der Ringe geschaut habe, alle 3 Teile am Stück, wenn ich weiß, okay, es ist dieses eporale Ding, das hat mich so glücklich gemacht und jetzt ist es plötzlich vorbei. Und ich kann es immer wieder schauen, aber es ist trotzdem, wenn man das erste Mal geschaut hat und dann fertig ist, dann ist das ein ganz, ganz anderes Gefühl.
Ja, ich möchte mich dem Gesagten soweit eigentlich nur anschließen. Also ich war ja, wer das Halbzeitfazit gehört hat, weiß, dass ich nach den ersten Folgen immer noch erst so ein bisschen skeptisch war, aber es hat sich dann spätestens ab Folge 4 so komplett, hat einen kompletten U-Turn gemacht und ist in absolute Begeisterung gewandelt. Und gerade jetzt in der zweiten Hälfte hat sich das nur noch so zementiert. Also ab Folge 8 war das, glaube ich, wusste ich, okay, das ist gerade mit einer der besten Serien, die wir je bekommen haben und dazu noch eine Star Wars-Serie. Also es war wirklich unfassbar. Und auch diese Leere, die ihr beschreibt, ich finde das hochgradig faszinierend, wie diese Serie es geschafft hat, innerhalb von nur 2 Staffeln, die beide jeweils jetzt nicht irgendwie übermäßig viele Folgen haben und nicht irgendwie übermäßig länger ist als so andere Serien, es geschafft haben, so eine Verbindung zu Charakteren aufzubauen, die man, wie gesagt, vergleichsweise zu so anderen Serien, ne, Better Call Saul zum Beispiel, ne, da sehen wir ja Saul beziehungsweise Jimmy ja sowohl über 6 Staffeln Better Call Saul als auch über 5 Staffeln oder ich weiß nicht genau, wann er in Breaking Bad auftaucht, aber auf jeden Fall über lange, lange Zeit. Und dass diese Serie es schafft, so viele Charaktere da einzubauen und aufzubauen, dass man mit den allen mitfühlt und das auch noch in der zweiten Staffel über eine Spanne von mehreren Jahren, das ist wirklich, wirklich einfach nur beeindruckend und wirklich faszinierend.
Hm. Ja. Ich finde auch immer, wenn innerhalb der Serie, wenn ich so ein bisschen das Gefühl hatte, oh, jetzt würde ich mal wieder gern ein bisschen mehr von Luthen oder Mon Mothma oder was auch immer sehen, dann kamen sie auch immer genau zum richtigen Zeitpunkt wieder zurück. Und ich finde, man hat immer das Gefühl, das Wichtigste für die Figuren wird auch onscreen erzählt. Also wir wissen ja, auch wer die Produktionsgeschichte verfolgt, dass da mal angedacht war, eventuell das irgendwie in 5 Staffeln zu erzählen. Und dann haben sie halt gemerkt, okay, das wird erstens zu teuer, zweitens zu aufwendig, drittens werden die Schauspieler ja auch nicht jünger. Und dann haben sie sich ja quasi mitten in der Produktion von Staffel 1 oder wann das war, auch umentschieden und haben gesagt, wir machen das in 2 Staffeln. Und es wurde so viel nicht gezeigt, aber trotzdem hat man das Gefühl, finde ich, man bekommt immer die wichtigsten Infos mit und man ist die ganze Zeit so, ich würde gerne noch mehr sehen, ich würde auch gerne diese 5 Staffeln nehmen und weiß halt, okay, das geht so nicht. Aber das, was wir dann bekommen, ist einfach so perfekt geschrieben. So, man hat so das Gefühl, eben das, was mich so an Better Call Saul, die letzte Staffel, erinnert hat. Jeder Dialog ist einfach so punktgenau und wichtig und jeder Nebensatz und jede irgendwie Erwähnung ist irgendwie in einem Kontext einfach total wichtig. Und da haben sich echt Leute richtig den Kopf drüber zerbrochen, wie mache ich da jetzt, ich beziehe mich jetzt mal auf die letzten 6 Folgen, so einen richtig perfekten Arc, der irgendwie so alles zusammenfasst, gleichzeitig das Neue, was in Rogue One passiert, dann auch so perfekt vorbereitet. Also so der einzige kleine Makel ist vielleicht, dass Jimmy Smith nicht als Bail zurück ist, aber das ist halt eben Terminproblemen geschuldet. Aber alles andere fügt sich so perfekt so ineinander zusammen. Das ist einfach echt Meisterklasse.
Ja, voll. Vor allem, wenn man irgendwie bedenkt, also jetzt zuletzt gingen auch die Schlagzeilen rum, dass Gilroy und Co. hart für das Budget der Serie kämpfen mussten. Also insgesamt sind es 650 Millionen US-Dollar, die man für beide Staffeln bekommen hat, was wirklich unfassbar viel Geld ist für so 2 Staffeln einer Serie. Das ist, ich hatte es mal nachgeschaut, fast das Doppelte, was zum Beispiel The Last Jedi bekommen hat. So. Aber auch in Anbetracht der Tatsache, dass wir da jede Woche fast einen Star-Wars-Film bekommen haben, so natürlich auch irgendwie gerechtfertigt. Und man sieht es auch die ganze Zeit in der Serie. Also diese ganze Setarbeit hat sich so dermaßen gelohnt. Ich bin jetzt niemand, der irgendwie krass The Volume irgendwie verteufeln möchte. Das hat auf jeden Fall auch seine Use Cases und Filme wie The Batman zeigen, wie krass das funktionieren kann. Aber ich finde, es macht einfach einen ganz großen Unterschied. Und das spiegeln ja auch die Darstellenden wider, die sagen, dass es denen viel einfacher gefallen ist, sich in die Sets zu immersieren und dementsprechend bessere Leistungen abzuliefern, dass sich das auf jeden Fall so krass gelohnt hat, da dieses Budget aufzubringen. Und ich meine, es zeigt sich ja jetzt auch in der Anerkennung. Also ich weiß es gerade nicht genau, wie die Serie zahlenmäßig dasteht, aber auf jeden Fall jetzt nicht schlecht, glaube ich. Und das Echo aus dem Netz war ja riesig. Also die Lobgesänge sind groß. Ich bin mir sicher, auch bei den Awardshows hat die Show eine gute Chance, irgendwie den einen oder anderen Emmy abzuräumen. Ja. Ich glaube, es hat sich auf lange Sicht ausgezahlt und ich hoffe wirklich inständig, dass es ein Signal an die hohen Köpfe bei Disney sendet, weil außer Ahsoka 2 haben wir jetzt irgendwie gar keine Live-Action-Serie mehr, die irgendwie groß ansteht. Und ich hoffe, es zeigt, dass diese Art von Star Wars auch funktionieren kann und dass es sich lohnen kann, Leute ranzusetzen, die einen Plan haben, die eine Vision haben und diese umsetzen wollen und denen Geld zu geben. Und alle Möglichkeiten, also Gilroy hat auch in dem Interview, wo es um die 650 Millionen Dollar ging, hat auch gesagt, dass er bis auf die Fuck the Empire Line in Staffel 1 wohl keine Notiz bekommen hat, irgendwie an der Sache, die er ändern sollte. Und ich glaube, das hat auch ganz viel ausgemacht.
Ja. Und was man hier nochmal explizit, ist mir immer wichtig zu erwähnen an die ganzen Kathleen Kennedy-Hater da draußen. Tony Gilroy hat mehrfach in Interviews eben erwähnt, was für eine krasse Produzentin das sie einfach ist und dass sie hart bei Disney dafür gekämpft hat, dass er im Prinzip seinen Freiraum hat und alles, wie er wollte, umsetzen kann und jedes Set, alles, was sie machen wollten, egal wie aufwendig, hat sie scheinbar echt sich voll ins Zeug gelegt, dass das genehmigt wurde und dass da alle Ressourcen bereitgestellt wurden. Und ja, das sieht man der Serie auch an. Und du hast es auch gesagt, Resonanz draußen. Ich habe es mal gerade rausgesucht. Also die Serie hat unabhängig von Star Wars, also sondern es geht jetzt hier um die IMDb-Ratings, wo ja Kritiker und Fans die Serie bewerten können. Und da gab's noch nie in der Geschichte von IMDb zuvor, dass eine Serie 5 aufeinanderfolgende Folgen quasi hatte, die eine höhere Bewertung hatte wie 9.5. Und da geht's quasi los bei der 8. Folge. Also die letzten 5 Folgen sind dann eben eine Bewertung. Folge 8, 9.8. Folge 9, 9.7. Folge 10, 9.6. Folge 11, 9.5. Folge 12, 9.6. Und das ist schon echt krass, sowas zu lesen, gerade in den letzten Jahren, wo ja auch irgendwie man hatte das Gefühl, egal was bei Star Wars gemacht wurde, hat es eigentlich aus einer gewissen Ecke da draußen immer überharsche Kritik gekriegt und einfach auch oft Kritik in viel zu hohen Maßstäben, was einfach eine Serie echt nicht verdient hatte. Und da finde ich es dann doch echt erstaunlich, wie universell gut einfach diese Serie da draußen ankam. Und ich glaube aber auch, der Lernprozess bei Disney Lucasfilm hat irgendwie dazu geführt, also ohne dass wir da jetzt mega viel drüber wissen, es gingen ja gerade die Dreharbeiten für die zweite Staffel von Ahsoka los und die drehen ja da auch, haben wir hier im Podcast auch schon mal erwähnt, jetzt vermehrt nicht mehr nicht mehr im Volume, sondern on Location und drehen da jetzt auch in UK und ich könnte mir halt echt vorstellen, dass die da ähnliche Studios, Landschaften, was auch immer, die halt in Endor schon in Verwendung waren, da jetzt auch nehmen und eher halt versuchen, was sie können, dann wirklich in Sets und real zu bauen. Und man sieht ja eben, dass, ja, wie du sagst, der Volume ist gut, wenn es gezielt eingesetzt ist, aber es gibt halt einfach Dinge, da macht es durchaus Sinn, nach wie vor das vor echten Kulissen und unter echtem Himmel und sowas zu drehen.
Ja, lass uns mal ein bisschen reingehen inhaltlich, was die Serie so für uns besonders gemacht hat. Vielleicht mal angefangen, dass wir uns ein paar Momente rauspicken, die uns vielleicht besonders gut gefallen haben. Und ich bin mir sicher, von dort aus werden sich dann auch die ein oder anderen Sachen von der Handlung her ergeben. Es ist natürlich super umfangreich, was wir jetzt hier zu besprechen haben. Und wir sind 4 Leute. Das kann unter Umständen ein bisschen chaotisch werden. Ich hoffe, ihr seht es uns nach. Aber wir geben unser Bestes, das so gut geordnet zu gestalten, wie nur irgendwie möglich. Und am Ende des Tages ist ja ein bisschen Chaos auch ganz lustig. Ja, wie gesagt, Lieblingsmomente. Dennis, hau mal raus. Was ist dir jetzt vor allem auch vielleicht mit Fokus auf die zweite Hälfte besonders im Gedächtnis geblieben?
Also mit dem Fokus auf die zweite Hälfte, denke ich, war das die Hymne der Gormana. Das, glaube ich, ist ja kein großes Geheimnis, dass dieses ganze Setting, dieses Szenario, das, was wir auf Gormana da gesehen haben, die Widerstandskämpfer, dass das alles sehr an der Französischen Revolution angelehnt ist. Und alleine dieser Gesang war großartig. Und das ist wieder etwas, was Disney und Lucas in dem Fall halt zusammen auf die Beine gestellt haben. Das, was auch schon belächelt worden ist, dass jetzt singen sie. Können wir bei Acolyte kurz bleiben, wo auch gesungen worden ist, ob das jetzt gut oder schlecht war, aber hier wurde jetzt auch gesungen. Natürlich ist das ein anderer Vergleich, weil hier geht es um eine Revolution, aber das fand ich einfach unglaublich großartig. Das hat mir sehr viel Gänsehaut gebracht. Ich muss auch sagen, dieser dritte Arc, also alles rund um dieses zweite Gormen-Massaker, war für mich auch das Stärkste an der gesamten Serie. Also der Abschluss war auch super, aber dieser dritte Arc hat für mich die Serie am rundesten wirken lassen. Wenn ich aber nochmal auf die ersten zwei Arcs zurückgucken kann, dann glaube ich, ich habe es vorhin schon mal gesagt, Disney und Lucasfilm oder Star Wars hat sich jetzt was getraut. Das war natürlich die Szene rund um Bix. Und Bix ist eh so ein Charakter, die hat unglaublich, unglaublich Tiefe bewiesen. Also ich meine, sie kommt aus der Folter, sie geht mehr oder minder in die nächste Foltersituation rein. Sie wird fast vergewaltigt. Das sind alles so Sachen, krass, richtig krass. Und das ist so gut dargestellt worden. Das hat mir persönlich einfach, also wenn man sagt, das hat einem Spaß gemacht, klingt das falsch. Aber es war für mich etwas, was der Serie so gut getan hat. Und überhaupt der Charakter auch in der gesamten Serie, auch bis zum Ende hin, fand ich unglaublich toll. Das hat es für mich einfach ausgemacht. Und ja, also wie gesagt, um das kurz zu fassen, damit es nicht zu chaotisch wird, war für mich, glaube ich, das Gormen-Massaker gerade oder alles rund um Gormen in der zweiten Hälfte dieser zweiten Staffel, das, glaube ich, das Beste. Also wie gesagt, da hat alles gestimmt. Und auch Cyril muss ich hier vielleicht mal, Cyril ist ja so ein Charakter, ich weiß, wir haben, glaube ich, immer mal wieder über ihn gesprochen, habt auch im Privaten, das ist ja so ein Charakter, der ganz, ganz schwierig war, weil der einfach irgendwie genervt hat. Er hat irgendwie so einen ganz blöden Vibe hinterlassen und der hat mir am Ende sogar leid getan, ja, als er dann erschossen wurde, weil er ja, und das muss man sich ja mal vor Augen halten, er hat ja quasi durch Cassian, hat mit Cassian seine Nemesis gefunden, also für sich selber, und wollte ihn jagen, wollte ihn dingfest machen und wollte ihn aus dem Rennen nehmen. Und Cassian ist am Ende derjenige, der sagt, wer bist du denn eigentlich? Also das muss man sich halt irgendwie auch mal vor Augen führen. Da ist einer, der hat sein gesamtes Leben, seine gesamte Existenz diesem einen Nemesis beschworen oder verschworen, wie auch immer. Und dann weiß der nichts mehr von einem. Und das war auch so krass. Und das hast du auch gemerkt. In dem Moment war diese Verzweiflung da und dann war er tot. Also auch unglaublich gut. Mir hat, also wie, ich könnte jetzt so viel mehr noch aufzählen, sei das jetzt auch, ob das jetzt auch Krennic war, toller Charakter, super, also Ben Mendelsohn ganz, ganz toll dargestellt. Da gibt es so viele Dinge, aber ich habe keine Lust, euch irgendwas wegzunehmen. Also vielleicht habe ich das schon gemacht.
Ja. Schlecht, wenn man mich zuerst fragt.
Direkt wieder aufhören. So. Also, genau, also. Wir machen hier Feierabend. Schön, dass ihr dabei wart. Folgt uns bei Instagram und bis bald. Ja. Nee, aber das, ich glaube, das waren ein paar der wenigen Punkte oder ein paar wenige Punkte, die mir sehr, sehr gut gefallen haben an der Serie.
Ich fühle jedes Wort, Dennis, aber ich muss sagen, this is treason. Nee,
ja. I am the Senate. Ah, nee, ist was anderes.
Ich springe mal kurz rein und sage, also es gibt ja so Momente, wie das Mon Mothma, die Mon Mothma-Rede, die nehme ich jetzt nicht, weil ich glaube, niemand von uns fand die nicht geil. Aber ein Moment, der mir persönlich einfach krass unter die Haut ging und wo ich wirklich Gänsehaut hatte und gedacht habe, fuck, jetzt ist die Kacke richtig am Dampfen, war, als Lonnie und Luthen auf der Bank sitzen und Lonnie quasi ihm dann sagt, okay, er hat die Informationen über Galen Erso und so weiter. Und in dem Moment war bei mir einfach nur so der Gedanke, fuck, jetzt wird's gleich richtig bös enden, in welcher Richtung, weil wir haben ja alle Rogue One gesehen und wir wissen ja, die Rebellenallianz hat quasi nicht die Informationen über den Todesstern, die Lonnie quasi alle da zusammengetragen hat. Also war bei mir ab dem Moment klar, oh fuck, in den nächsten paar Minuten wird irgendwas richtig Krasses passieren und es wird richtig den Bach runtergehen. Und also ohne zu wissen, in welche Richtung das es geht, hat mich das einfach so geflasht und ich war dann auf einen Schlag aufgrund des Vorwissens so angespannt, dass das wirklich eine Szene ist, die mir nachhaltig im Gedächtnis geblieben ist. Und ich habe gerade heute nach der Arbeit nochmal die Folge geguckt eben, die Folge 10 war das. Und auch beim zweiten Mal gucken fand ich es einfach wieder krass.
Also innerhalb von 2 Minuten dreimal das F-Wort zu setzen, auch nicht schlecht, war schon krass. Die Lothcat, die hat mir in der Szene auch sehr gut gefallen.
Ja,
auf stimmt. Coruscant, muss man auf Coruscant, eine Lothcat.
Ja. Vielleicht auch noch kurz anschließend an das, was Dennis gesagt hat. Also mein Lieblingsmoment ist, also vor allem der Moment, der mir einfach auch am krassesten in Erinnerung geblieben ist, den hast du jetzt vorhin schon erwähnt. Das ist der Moment, der ja auch die 8. Folge benennt hat. Who are you? So, nicht wo bist du, sondern wer bist du? Zwischen Cyril und Cassian. Also ja, Dennis hat es eigentlich schon gesagt, aber einfach dieser Moment der Erkenntnis in Cyrils Gesicht. Also ich finde, das ist so krass geschauspielert von, jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Irgendwas mit Zoller. Wie hieß der Schauspieler? Helf mir.
Kyle Zoller,
dankeschön. Also wirklich, wirklich, wirklich absurd gut. Wie viel Verzweiflung, Hass und Realisation einfach in diesem einen Gesichtsausdruck steckt, nur damit er dann einfach einen scheiß Blaster-Schuss gegen den Kopf kriegt. Also dieses Bild hat mich in Albträumen verfolgt, direkt danach. Also das ist mir so krass hängen geblieben. Einfach auch inmitten dieses, weil es auch so ein Moment der Ruhe war, inmitten dieses Chaos, da auf Gorman stattgefunden hat. Er hat wirklich seit der Sache auf Ferrix ist er diesem Typen hinterhergerannt, hat er von ihm auch geträumt und für Cassian war er halt einfach irgend so ein dahergelaufener Offizier, den er im Vorbeifahren auf dem Speeder in Staffel 1 vielleicht aus dem Augenwinkel gesehen hat, und vielmehr auch nicht so. Und jetzt war es einfach ein Typ, der einer von vielen weiteren Typen, die so einen Blaster auf ihn gerichtet haben. Und es ist einfach so ganz stellvertretend für so viele Konfliktsituationen im Leben, die einem selber vielleicht super viel bedeuten und wo man sich denkt, boah, das hat mich jetzt voll hart getroffen und wird mir ewig nachhängen, während vielleicht die andere Person das schon morgen wieder vergessen hat oder am gleichen Tag noch. Das fand ich einfach so rührend auch einfach, auch gerade in dem Zusammenhang, dass Cyril ja immer so dieser total Empire-Fanboy war und dann gerade in diesen letzten Momenten gecheckt hat, was da eigentlich gerade passiert. So irgendwie gemerkt hat, alles, wofür ich hier gearbeitet habe, führt dazu, dass jetzt diese Leute dort von seelenlosen KX-Droiden niedergemacht werden, ohne Grund. Und am Ende des Tages wird es auch noch so geframed, als wären die schuld gewesen. So auch mit dem Spiel mit Dedra davor, irgendwie, wo er sie konfrontiert hat. Und diese Kulmination in diesem Moment war einfach auf den Punkt perfekt gemacht. Und ja, einfach der Moment, der mich am meisten danach noch mitgeführt hat. So, jetzt aber Tom, kurz. Was ist dein Lieblingsmoment?
Ja, Tom darf sich Zeit lassen.
Kurze Antwort ist schwierig.
Hau raus.
Also bevor ich jetzt meinen Lieblingsmoment nenne, muss ich schon kurz auf die Meta-Ebene eingehen, weil die Serie hat ja einen ganz deutlichen Bezug zur Realität, also zum aktuellen Weltgeschehen, was Politik und Gesellschaft so angeht. Und ist dabei auch absolut schonungslos. Und ich meine, das kann man mittlerweile nachhören, das habe ich schon oft gesagt, was ich an Rogue One so großartig fand, ist, dass es halt so eine Fallhöhe, man könnte vielleicht laienhaft erwachsenes Star Wars irgendwie geschaffen hat. Und das wird ja jetzt retrospektiv nochmal auf die Spitze getrieben, ja, indem wir diese Vorgeschichte zu Rogue One kriegen. Und was das angeht, ist es ja noch dramatischer. Ich habe Rogue One jetzt noch nicht nochmal gesehen oder die Zeit nicht mehr gehabt, aber ich glaube, das ist mit der meistgesehenste Star Wars Film in meiner Watchlist, deswegen nicht so tragisch, aber es wurde ja auch oft angekündigt, man sieht Rogue One mit anderen Augen, wenn man Endor gesehen hat, und dem würde ich auch zustimmen, so auf dieser Ebene. Ja, die Szene, die mich am meisten getroffen hat, war die Abschlussszene mit dem Kind, also Cassians Sohn oder Tochter. Ganz speziell deswegen auch, weil wir vorab ja in unserer Chatgruppe so eine kleine Debatte hatten, wie man denn in echt damit umgeht, wenn man ständig mit rechtsradikalen Gedankengut oder rechtspopulistischen oder auch anderen populistischen Aussagen konfrontiert ist, in seinem Alltag auch. Mir geht's natürlich da, weil ich an der Schule arbeite, nochmal speziell so, weil ich sowas mitkriege, wie junge Leute sich halt in so einem Spektrum bewegen oder sich dem zumindest annähern. Ich krieg sowas in der U-Bahn mit, ich krieg sowas in verschiedenen anderen Gruppen mit, wo ich mitarbeite, und das ist halt ein reales Problem, was wir gerade haben. Und da bricht halt Endor nochmal die vierte Wand für mich, weil in unserer Debatte ging es auch darum, wie gehe ich damit um und was mache ich denn, wenn die es wirklich schaffen, zum Beispiel in eine Regierung zu kommen. Und für mich persönlich ist das ganz schwierig, weil ich möchte natürlich meine Familie und meine Kinder schützen. Und in unserer Debatte war es nicht so ganz eindeutig, weil ich mir halt selber unsicher bin in der Situation, ne? Wie würde man sich da wirklich konkret verhalten? Am Ende des Tages bin ich aber in dem Punkt sicher, dass ich alles tun würde, um meine Kinder irgendwie zu beschützen. Und das hat mich natürlich getroffen wie ein D-Zug, dass Biggs im Endeffekt genau dasselbe gemacht hat. Ja, sie hat sich, die war ja offensichtlich schwanger, wusste das und hat sich dazu entschlossen, das Kind woanders auszutragen, vermutlich in der Intention, halt das Kind zu beschützen, so gut es geht, ja, und sich keiner Gefahr auszuliefern. Von dem her war das ein Moment, der mich wirklich sehr bewegt hat. Und auch diese Frage, wer bist du, die hat sich für mich nicht nur Cyril gestellt. Die hat diese Folge allen gestellt, die gerade zuschauen. Bist du jemand, der versteht, was gerade passiert? Oder bist du jemand, der es nicht versteht oder der es ignoriert oder die Augen zumacht davor? Das ist halt die große Leistung von dieser Serie, finde ich. Und von dem her, um es jetzt abzuschließen, ja, das Kind am Schluss und auch, wer bist du, die Szene mit Cyril Großartig. Und ich finde es auch spannend, wenn ihr sagt, wie ihr das interpretiert, ne? Weil jeder könnte das ja anders, oder ich habe jetzt viele Podcasts dazu auch gehört. Und das Spektrum an Interpretationen, was Cyril jetzt denkt, das ist ja gigantisch groß. Und das ist echt spannend. Also großartig geschrieben.
Ja. Und vielleicht auch nochmal zu dem Moment, also zu dem Abschlussmoment mit Bix. Irgendwie, sie bringt ja auch insofern, also hat ja auch ein Opfer gebracht irgendwie für die Rebellion. Also weil sie ja auch irgendwie wusste, irgendwie Kästchen hat gesagt, er hört auf so für sie. Und sie nimmt ihm ja so ein bisschen die Entscheidung ab, zu sagen, okay, ich gehe jetzt mit dir, verheimlicht ja auch das mit dem Kind. Also wenn sie jetzt ihm gesagt hätte, ich bin schwanger, irgendwie wäre er sofort irgendwie mitbekommen, weil sie ja scheinbar irgendwie wusste, dass er halt Fähigkeiten hat, die der Rebellion was nutzen, und hat sich dann selber zurückgenommen und gesagt, okay, ich gehe jetzt, folg mir nicht, sondern mach jetzt hier das Ding endlich fertig. So. Und es rekontextualisiert ja auch einfach Rogue One nochmal. Also ich habe auch den Film relativ kurz danach dann nochmal geschaut, nicht am selben Tag, aber ein paar Tage später. Und das alles nochmal zu sehen, auch mit dem im Hinterkopf die ganze Zeit diesen Monolog von Lufen, wo er darüber redet, dass er sein Leben opfert für einen Sonnenaufgang, den er nicht mehr sehen wird, so, ist ja genau das, was Kästchen dann am Ende des Tages auch gemacht hat. Also gerade dieser letzte Moment in Rogue One, wenn Scarif da am Explodieren ist und Jin und er sich im Arm liegen und er nochmal so kurz bevor die Flammen die beiden verschlingen, also die Augen öffnet oder so, irgendwie, es hat mich so heulend zurückgelassen, einfach weil ich wusste, dieser Mann wird nie wieder die Liebe seines Lebens finden, der wird nie erfahren, dass er Vater geworden ist, so, und auf der anderen Seite ist Bix, die nie ihr Kind ihrem Vater, seinem Vater vorstellen kann, die den einfach verloren hat, vielleicht gar nicht weiß, wo er ist, denkt, er hat sie vergessen oder so, und es ist einfach so furchtbar, furchtbar tragisch und traurig und doch irgendwie auch schön.
Ja, dass es sich so reimt, ist halt großartig, ne? Ja. It rhymes. Und weil du jetzt gesagt hast mit der Macht, da finde ich, die Serie schafft es auch, Dinge unterzubringen, ohne es total plakativ zu machen. Da steht halt jetzt nicht Luke mit einem Lichtschwert und macht irgendwelche Force-Moves, sondern das wird halt so implizit eigentlich eher erzählt, ne, dass es das gibt. Und die Macht gehört zu Star Wars dazu. Es ist halt jetzt nicht so ein Märchen-Star Wars, wie die Trilogien vielleicht, aber es gehört dazu und es hat da seinen Platz, aber der Fokus liegt gerade woanders. Das finde ich auch toll.
Ja.
Und weil du gerade die Macht noch ansprichst, auch echt schön, wie man das so einbaut, dezent einfach, und einfach hier auch nochmal zeigt, dass nicht nur der große Jedi-Meister oder wer auch immer spürt die Macht, sondern die Macht umgibt uns alle. Sie durchdringt jedes Lebewesen und manche können sie vielleicht wahrnehmen, andere nicht. Es gibt Leute, die glauben einfach nur daran, ohne dass sie es überhaupt selber spüren. Dann gibt es wieder das Level wie Chirrut Imwe, den wir dann in Rogue One sehen, der ja auch Machtfähigkeiten besitzt, die ihn schon deutlich stärker und schneller und was auch immer machen und geschickter wie jetzt einen Durchschnittsmenschen, aber halt weit weg von einem Jedi. Und da ist es auch schön, wie einfach diese Machtheilerin sich dann noch bedankt, weil sie scheinbar schon länger dieses Gefühl nicht mehr hatte und das einfach auch nicht ganz beschreiben kann. Da ist halt irgendwas, so eine, und das gibt auch dem Ganzen das Mystische einfach wieder zurück. Und das finde ich auch echt eine tolle Szene. Und die Stärke von Bix, die ihr angesprochen habt, sie sagt ja auch in einer der vorherigen Folgen so sinngemäß, dass sie halt auch jetzt so viel für die Rebellion gegeben hat und dass sie eigentlich bereit ist, alles zu opfern. Und ich interpretiere das halt auch so, dass sie in dem Moment quasi dann auch einfach ihre Beziehung, ihren Mann, alles im Prinzip zurücklässt. Einerseits für das Kind, dass das Kind ein besseres Leben hat, wie da an so einer Rebellenbasis zu leben wahrscheinlich. Aber andererseits halt auch, weil sie an die Rebellion glaubt und weiß, wenn Cassian jetzt mit ihr mitkommt und sie sich irgendwo verstecken und ein schönes Familienleben haben, dann ist das halt schlecht für viele andere, weil sie halt auch wahrscheinlich das noch als letzter Anstoß durch diese Machtheilerin irgendwie einfach das Gefühl hatte, Cassian ist dafür bestimmt, irgendwie noch was Großes zu vollbringen und nicht Familienvater einfach nur zu sein. Und das gibt dem Ganzen auch, ja, wie du sagst, das Ende so. Es ist ein schönes Ende, aber gleichzeitig auch mega traurig und echt ein richtig guter Schlusspunkt.
Und das, finde ich, muss man der Serie einfach richtig gut, also richtig zugute halten, dass sich, glaube ich, kein Star Wars Produkt, sage ich es einfach mal, so menschlich angefühlt hat. Also, wo ich das Gefühl hatte, das sind Personen, die könnte ich eins zu eins so im echten Leben treffen. Einfach vielleicht auch, weil es alles so ein bisschen weniger mystisch war und klar, so Sci-Fi-Elemente und so. Aber es gab viele Momente, die einfach irgendwie so sehr nah am realen ein Leben waren und auch gezeigt haben, so, das sind alles halt Menschen, die dort agieren. Also, ob es jetzt irgendwie so Sachen sind, dass Bix irgendwie sagt, als sie da in der Franzenwohnung sind, irgendwie lass mal, wir brauchen neue Teller oder so. So halt so Kleinigkeiten, die, finde ich, diese Serie auch ausgemacht haben. Also das ist auch wieder, was du ganz am Anfang gesagt hattest, Daniel, dass halt, dass so kein Satz irgendwie verschwendet ist für irgendwas. Und alles irgendwie dazu beiträgt, dass diese Charaktere weiter geformt werden. Auch im letzten Arc, wenn dann plötzlich aus dem Nichts, muss ich auch sagen, also ich war sehr überrascht, dass es das passiert ist, nochmal diese Flashback-Szenen zwischen Claire und Lufen kamen, wo man dann irgendwie gesehen hat, okay, deren Verbindung ist nochmal inniger, als man irgendwie vielleicht gedacht hätte. Also ich, in der ersten Staffel wirkt es auf mich eher noch so, als wären sie halt so Business Partners und dann stellt sich raus, okay, das ist mehr so irgendwie Vater-Tochter-Ding, so ein Vater-Tochter-Ding. So, und das hat sich alles so normal einfach angefühlt und ja, hat mich in jedem Moment immer sehr bewegt. Auch Lonnie, der ne, dann auf der Bank sagt, ey, ich habe Familie, die ich irgendwie schützen muss, so versichere mir erst, dass du mich irgendwo wegbringst. So, wir haben nie Lonnies Familie gesehen. Und doch habe ich das so gefühlt in dem Moment, einfach, wo ich dachte, oh Mann, hol doch diesen armen Mann da einfach raus mit seiner Familie, auch wenn ich unterbewusst ganz genau wusste, der wird hier nicht lebend rauskommen. So, es hat mir so unfassbar leid getan, dass man für so einen Charakter, der ja vergleichsweise wenig Screentime hat, so eine Verbindung aufbaut. Das ist wirklich crazy. Ja, vielleicht mal ein bisschen weg von so punktuierten Momenten. Wir gehen ja schon so zu den wichtigsten Plot-Points über. Wir haben es schon angesprochen, vielleicht das große Ding ist ja auch, nimmt den Großteil des dritten Arcs ein, das Gorman-Massaker. Wir haben schon über gewisse Punkte gesprochen. Parallelen zu der Französischen Revolution, Dennis, hattest du genannt, liegt natürlich auch nahe mit dem Fake-Französisch, sage ich mal. Habe ich sehr lustige Kommentare auf Reddit gelesen von Menschen, die Französisch sprechen und immer sehr verwirrt waren, wenn sie irgendwie französische Wörter gehört haben und die aber nicht zu dem gepasst haben, die in den Untertiteln standen. So, genau, das Golden Massacre. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich war wirklich fasziniert davon, wie nah auch sowohl an bereits zurückliegenden historischen Ereignissen man sich orientiert hat, aber auch an aktuellen Ereignissen. Also gerade wenn es irgendwie darum geht, Konflikte von den Konfliktparteien so zu framen, dass es nach außen hin so wirkt, als wäre der Aggressor ein anderer. Also es ist ja zum Beispiel in Russland Thema, wo viele Menschen in Russland wahrscheinlich gar nicht wissen, was genau in der Ukraine passiert oder sagen, die Ukraine ist schuld an diesem Konflikt. So, aber auch an vielen anderen Stellen auf der Welt. Wie seht ihr das? Habt ihr da Meinung zu? Seht ihr da Parallelen zu? Sagt ihr, das hat gar nichts mit unserer realen Welt zu tun und ist einfach ein Sci-Fi-Gefecht? Haut raus, wie immer. Zuerst Marc.
Naja, das ist ja das, was Tom vorhin ja auch schon in seinem ersten Plädoyer, sag ich mal, genannt hat, dass wir hier in Star Wars bekommen, was halt so nah an der echten, an unserer echten Welt ist, wie noch kein Star Wars zuvor. Und ich meine, Star Wars war bisher immer das Fantasy-Ding. Es war halt, es war der Kampf gut gegen böse, aber in einer weit, weit entfernten Galaxis, die hat uns die war von uns so weit weg. Das waren Raumkämpfe, das waren Menschen mit Lichtschwertern, das war irgendwie diabolische, menschenähnliche Maschinen, die da irgendwie gekämpft haben, oder Droiden, keine Ahnung was. Und jetzt haben wir plötzlich etwas, was so viel näher war. Und für mich persönlich ist das etwas, was halt dieser Serie oder was diese Serie halt so unglaublich gut gemacht hat, weil selbst Menschen, die mit Star Wars vielleicht wenig anfangen können, weil sie, keine Ahnung, nichts mit Jedis zu tun haben oder weil sie da den Sinn dahinter nicht verstehen, die können diese Serie trotzdem halt gucken, weil es halt einfach einen Punkt gibt, an dem wir uns alle irgendwo nahe sind oder nahe sein können. Und das ist dann einfach dieses Verständnis, was da gerade bei uns in der Welt passiert und was dort passiert. Und dass es halt einfach auch eine gewisse Ähnlichkeit gibt. Und dass wir wirklich auch an einem Wendepunkt der Zeit stehen irgendwo, wo es vielleicht auch einfach darum geht zu gucken, was bringt unsere Zukunft noch? Und kann eine Zukunft, die wir haben, vielleicht nicht in dieser Bildsprache, aber kann das eventuell eine Ähnlichkeit haben, dass dann halt plötzlich einer ist, der sagt, und ich werde jetzt der Herrscher über alles. Und dass es halt immer noch Menschen gibt da draußen oder in dieser Welt von Star Wars, die sich halt dagegen stellen, die sagen, nein, ich rebelliere dagegen. Ja, und muss ich sagen, ist, glaube ich, einfach auch ein Fingerzeig aus der Produktion. Ne, aus der Produktion, aus dem Scripting, aus allem, wo es heißt, guck mal, wir zeigen hier zwar eine Welt, die weit weg ist für unser menschliches, echtes Leben, aber trotzdem so nah. Und ganz interessant fand ich aber, dass ja, dass ich glaube, Ben Mendelsohn hatte das in einem Interview gesagt gehabt, dass alles das, was dort ja geschrieben ist, das war ja schon viel früher. Das Skript war ja schon viel, viel früher fertig. Das war ja quasi schon mit dem Ende von Andor Staffel 1 war das ja, oder waren ja viele Dinge schon eigentlich klar, wo die Reise hingehen soll. Das heißt, ich sag's mal im Star Wars Fachjargon, da war wohl die Macht mit jemanden. Weil ich glaube, sowas zu schreiben und dann trotzdem so eine Nähe zu haben zu dem, was wir im echten Leben haben, Respekt. Also das kann man sich mit Sicherheit ausdenken, mit viel Fantasie, aber es trotzdem so darzustellen, dass jeder von uns oder jeder, der Star Wars liebt und auch schaut, trotzdem auch sagt, hey, das ist genau das irgendwie. Und ja, man muss sich da vielleicht auch drüber Gedanken machen. Das fand ich großartig. Also ich finde es einfach nur Wahnsinn, was wir da gesehen haben, um es nochmal zu sagen.
Ja, das sind, ich fühle jedes Wort, Dennis, und ich würde da gerne ergänzend dazu sagen, du hast nämlich einen guten Punkt gebracht mit diesem, dass es ja schon vor, keine Ahnung, 3-4 Jahren oder so wahrscheinlich geschrieben oder konzipiert wurde. Und da gibt's ein paar richtig coole Interviews mit Tony Gilroy und auch anderen Autoren der Serie und so, die gerade so auf Pressetour sind, die halt erzählt haben, dass das der Grund, warum oder was die Intention war und was sie ja wohl laut unserer Meinung erfolgreich geschafft haben, ist einfach darzustellen, wie Autokrate, Regime und Faschismus in der Weltgeschichte halt funktionieren. Und Tony Gilroy hat halt eben erwähnt, dass er ein großer Geschichtsfan ist und sich einfach allgemein schon Jahren mit dem Thema Faschismus und sowas und eben Autokratien beschäftigt. Und er eigentlich den Wunsch, so eine Serie zu machen, schon oder einen Film oder was auch immer darüber zu schreiben, schon lange vor Star Wars hatte und er jetzt halt nur die Gelegenheit hatte, durch diese Serie das Ganze in die Galaxie weit, weit entfernt zu verpacken. Und ich glaube, das ist auch mit ein Grund, warum es sich einfach so real anfühlt und warum es so viele krasse Parallelen zur aktuellen, tatsächlichen Welt hat, weil das einfach ein Phänomen ist, was es schon seit Anbeginn der Menschheit so gefühlt in verschiedenen Farben und Formen immer wieder gibt und es einfach auch in so Zyklen immer wieder kommt. Also jetzt gerade hier bei uns in Deutschland 100 Jahre zurück, wir wissen alle, was damals gerade so los war und eben jetzt in vielen anderen Ländern das auch ist. Und das funktioniert irgendwie perfiderweise immer wieder auf ähnlichen Wegen und hat immer wieder mehr oder weniger dieselben Folgen. Und ja, wie gesagt, ist krass, dass wir jetzt irgendwie 3-4 Jahre nach dem Schreibprozess irgendwie so nah in der echten Welt in vielen Ländern und vielen Teilen der Welt wirklich ja wieder so nah dran sind einfach.
Ja, dem gibt es auf jeden Fall von meiner Seite nichts hinzuzufügen. Vielleicht möchte ich einfach nochmal sagen, dass ich es inszenatorisch großartig fand, das Massaker. Ist vielleicht ein bisschen komisch und makaber jetzt so von so einer filmtechnischen Sicht da irgendwie raufzuschauen, aber einfach, was auch wieder für ein Aufwand betrieben wurde. Ich meine, gelesen zu haben auf der Star Wars-Webseite, dass es 350 Extras waren, die vor Ort waren. Ich muss sagen, es wirkte tatsächlich nochmal deutlich mehr irgendwie. Also, dass es nur 350 waren, in Anführungszeichen. Vielleicht hat man da noch mit CGI nachgeholfen, aber ich habe es jetzt auch nicht in Personen gezählt, die natürlich auch alle irgendwie ihre eigenen Kostüme hatten und alle irgendwie da ihre eigene kleine Rolle gespielt haben. Und dann einfach die Inszenierung von den KX-Droiden war so dermaßen krass. Also, man wusste ja aus Rogue One mit K2SO, dass die was drauf haben. Auch wenn ich das sagen muss, ein bisschen lustig. In Rogue One gibt es diesen einen Moment, wo Jin auf so einen Druiden schießt und man kurz denkt, oh, hat sie gerade K2SO erschossen? So, der geht mit einem Blasterschuss down. Hier sieht man, okay, die sind zumindest irgendwie Blaster-proof, ja, aber vielleicht kann man auch einfach sagen, das war eine andere Produktionslinie und später hat das Imperium dann einfach, ein Jahr später das Imperium dann einfach ein bisschen gespart bei der Rüstung. So kann man bestimmt irgendwie so weg erklären.
Ja, die waren einfach zu teuer. Das ist wie die TIE Fighter. Da muss die Masse, nicht die Klasse, die zählt.
Ja, wahrscheinlich. Aber auf jeden Fall waren die sehr, sehr eindrucksvoll. Am nächsten kam da vielleicht noch irgendwie Jedi Fallen Order, wo man ja auch gegen die kämpfen darf, oder Jedi Survivor. So, aber da habe ich gemerkt, wenn du so ein normaler Mensch bist, dann brettert dich das Ding einfach komplett nieder und da passt auch einfach diese Form dieser Maschinen, weil es einfach so, es ist so ein bisschen humanoid, aber diese Gesichter sind so seelenlos und so böse einfach. Also wenn ich mir vorstelle, ich würde vor so einem 2-Meter-Hühn stehen oder ein bisschen noch größer, ich würde da auch auf jeden Fall sehr schnell wegrennen.
Aber so schnell kommst du gar nicht weg. Die rennen ja auch schnell.
Ja, genau.
Das ist ja auch das
Beine
Ding.
So. Ja.
Ja, und die sind auch echt schnell unterwegs gewesen. Entschuldigung, Tom, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Ja, alles cool. Ich finde es nur umso beeindruckender, wie Alan Tudyk es halt schafft, K2SO dann zu verkörpern. Mhm. Ne? Seelenlos und was weiß ich was. Aber K2SO ist ja nicht seelenlos. Also das ist schon eine schauspielerische Leistung, die er da hinlegt.
Ja. Und K2 war, und das muss man ja der ganzen, also diese ganze Serie hat ja immer einen sehr düsteren Ton gehabt. Und sobald K2 aufgetaucht ist, hattest du irgendwie einen Spaßfaktor mit drin. Du hattest was Lustiges. Sei das jetzt, wie K2 dann quasi auf dieses eine Gebäude zuläuft und dann die Leute sich aus dem Weg klöppelt, alleine die Sprüche, ja, also das so, wenn er quasi so ein bisschen Gedanken verloren erzählt, dass er schon mal auf Coruscant war und der Imperator auch da war. Und ich denke mir so, ey, was ist da denn los? Also das sind so diese Momente, die sind gut. Und das war auch schon in Rogue One ja so, dass K2 immer so ein bisschen dieser zynisch, aber auch so ein bisschen Comic-Relief-Charakter war. Ja, der so ein bisschen die Ernsthaftigkeit rausgenommen hat und durch seinen Zynismus aber Spaß mitgebracht hat. Und das muss ich sagen, das hat mir halt auch sehr, sehr gut gefallen. Ich fand es schade, und das ist, glaube ich, der einzige Punkt, den ich der Serie so ein bisschen anmarkern möchte, dass wir K2 so spät gesehen haben. Ne, dass wir ihn erst wirklich richtig im vierten Arc aktiv gesehen haben. Ne, wir haben zwar K2 oder KX-Druiden gesehen, aber K2 selber halt viel zu wenig am Ende. Schade.
Wobei das ja dann halt einfach der Timeline der Serie geschuldet
absolut,
ist.
Absolut, ne? Ja klar.
Wäre jetzt wahrscheinlich schwierig, also ich check das voll, ich hätte da auch super gerne mehr von gesehen, also ja, Alan Tudyk großartig. Es gibt so ein sehr geiles Behind-the-Scenes-Reel irgendwie, wo sie so gezeigt haben, irgendwie er stand ja die meiste Zeit so auf Stelzen, so damit das mit der Augenlinie immer gepasst hat, dass die Darstellenden halt ihm auch direkt in die Augen gucken konnten. Aber in meinen Situationen ging das nicht. Und dann hat er einfach so einen Rucksack auf, wo dann hinten so zwei Teleskopstangen oder so drauf waren. Und dann hatten die einfach so ein Papp-Ding, so ein Papp-Gesicht von K2SO da dran geklebt. Ja, sehr lustig auf jeden Fall.
Aber auch sehr... Auf der, ja, Celebration war ein Typ unterwegs, der hatte das, was du gerade beschrieben hast, als Kostüm an. Ich hoffe, dass der irgendwie eine Foto-Op dann mit Alan Tudyk gemacht hat. Das wäre richtig witzig gewesen.
Ich liebe so Cosplays von so Behind-the-Scenes-Sachen. Also der Blue Jeans Guy ist ja auch legendär.
Oder Qui-Gon mit Sonnenbrille und Regenschirm. Das ist auch sehr schön. Aber dieses Bild, was du gerade beschreibst, das haben wir ja zum Beispiel auch ganz bekannt aus der als Thanos in Avengers, war ein ganz ähnliches Bild, weil wie heißt der?
Josh Brolin.
Ist ja schon groß, aber halt nicht so groß. Und deshalb haben sie mir auch immer irgendwas aufgesetzt. Also,
ja, oder Jar Jar Binks ja auch. Da haben sie ja die Augen. Der hat ja so eine Art Sonnenbrille und einen Helm auf. Oder wo dann der Kopf von Jar Jar so oben drüber war, damit sie ihm quasi nicht in seine echten Augen gucken, sondern so einen Ticken hoch zu den Augen von Jar Jar.
Ja, genau. Aber auf jeden Fall, ja, K2SO, großartig. Ich fand es auch gut, dass sie es, wie sie ihn eingeführt haben. Also es gab ja relativ kurz nach der Veröffentlichung des dritten Arcs, ging ja die Schlagzeilen rum, dass ja eigentlich geplant war, so eine Art Horror-Episode zu machen, wo K2SO quasi alienmäßig, ich weiß jetzt nicht, ob es Kässchen war, aber auf jeden Fall irgendwen so durch ein Schiff jagt. Und das hätte ich mir auf jeden Fall auch cool vorgestellt, aber ich glaube, so hat man den Horror, den diese Droiden verursachen können, auch nochmal sehr gut verdeutlicht bekommen, als wenn das jetzt in so einem isolierten Szenario.
Aber das gab's ja, also als dieses SWAT-Team da anrückt, um Claire zu finden und Kässchen und sein Kumpel da am Start sind, da kommt ja K2SO wieder Robocop oder was weiß ich, wieder Terminator und
das menschliche Schild. Sorry, das war
das
krass.
Das ist so geil.
Und räumt da komplett auf. Also das ist ja sehr stark an dem angelehnt, was du jetzt gerade beschrieben hast.
Ja, das stimmt.
Ja, die Idee hatten sie wohl relativ früh und haben es dann auch wieder verworfen. Und ich nehme an, dass dann ein paar Ideen halt eben hier und da mit reingeflossen sind. Was cool war, ist, dass der Droide, der dann auch in Richtung Kamera und in Richtung Cyril guckt, dass das mittlerweile auch bestätigt wurde, dass das eben K2 ist. Also die haben ein paar findige Fans, haben das direkt schon ausfindig gemacht, dass man scheinbar an irgendwelchen Kratzern an seiner Außenhülle sieht, dass das identisch ist mit dem Design in Rogue One. Und wurde dann auch später bestätigt eben von irgendjemandem, dass das tatsächlich quasi K2 war. Finde ich ganz witzig. Das war schon auch echt creepy, muss ich sagen. Also in dem Moment, wie Cyril da reinläuft und diese Droiden gucken ihn an. Und ich weiß jetzt auch gar nicht ganz genau, wie das... Vielleicht kennt sich da einer von euch besser aus. Ich habe es jetzt auch nicht irgendwie recherchiert. Aber ist es nicht auch so, dass eigentlich solche Droiden nach den Klonkriegen und so mehr oder weniger aus der imperialen Armee und sowas eigentlich mehr oder weniger verschwunden sind und dass die eigentlich gar nicht so quasi eingesetzt werden und dass das eigentlich auch mehr oder weniger so unter der Hand, also dass es jetzt nicht ganz klar ist, dass das Imperium da überall so K2-Droiden im Einsatz hat. Also es widerspricht sich jetzt, weil ja später K2 auch meint, er war da mal auf so einer Parade, wo auch Emperor Palpatine anwesend war, wo er so stolz ist, erzählt, aber ich meine, dass ich das irgendwie mal irgendwo, was auch immer, wo gelesen habe.
Ich meine, es gab in den After Clone Wars Legends gab es, glaube ich, irgendwie mal eine Anmerkung, wo es hieß, dass dass Palpatine kein Interesse an solchen Droiden in irgendeiner Form hat und die deshalb auch mehr oder minder alle abgeschaltet worden sind. Es gab ja noch genug Restbestände an BX-Sicherheitsdroiden und an B1 und wie sie auch alle heißen. da hätte man ja trotzdem, da hätten sie ja trotzdem sich eine Armee noch irgendwie bauen können, aber Palpatine war halt dagegen und wollte ja nur menschliche Soldaten haben. Ja, also von daher, ich weiß nur nicht, ob das halt wirklich, vielleicht Tom, ich weiß nicht, ob du das aus dem Stegreif beantworten kannst, ob das irgendwann mal revidiert wurde, ist das immer noch nur Legends? Ich weiß es gerade ehrlicherweise auch nicht.
Keine Ahnung.
Ist auch nicht so tragisch.
Also,
ich habe nur gedacht, vielleicht wisst ihr das. Aber eine andere Frage, vielleicht auch in Richtung Tom.
Warte, ich grätsch noch kurz rein. Also ja, was aus den Legends auch kommt, oder also es wurde nie explizit irgendwie erzählt, was da genau im Detail abgelaufen ist. Aber dieses Gorman-Massaker, das wird mehrmals erwähnt in verschiedenen Büchern.
Also da wollte ich dich nämlich gerade fragen, ja. Tom. Ja, kommst du mir zuvor, weil es wird ja eben angedeutet, dieses erste Gorman-Massaker oder das Tarkin-Massaker, das ist ja wohl so ein Überbleibsel aus den Legends und ich habe gedacht, vielleicht kannst du oder jemand von euch mir da nochmal auf die Sprünge helfen, weil Nico und ich hatten es, glaube ich, auch in der ersten Besprechung drüber und da wir beide in den Legends oder beziehungsweise im alten EU nicht so bewandert sind, hier nochmal eben die Frage, weil ich habe das irgendwie so verstanden, dass es wohl schon mal ein Gorman-Massaker gab, was in Erwähnung war und sie haben das jetzt halt quasi einfach gut mit eingebaut, ähnlich so wie zum Beispiel die ursprüngliche Backstory von Cassian, dass er irgendwie von Fest stammt, das dann in irgendeinem, das ja in einem Guide dazu Rogue One irgendwie drin stand, jetzt haben sie das halt als seine Fake-Identity mit übernommen. Das würde mich jetzt mal interessieren, ob das da irgendwie auch dann so quasi einfach gut mit eingebaut wird.
Nee, das ist eher so eine Quellenbuchgeschichte. Also ich glaube, als allererstes wurde es mal erwähnt in irgendeinem Sourcebook für dieses West End Games Rollenspiel. Da kommt ja, das ist ja generell eine Riesenquelle gewesen fürs erweiterte Universum, für verschiedenste Romane. Und ansonsten wird das immer nur mal erwähnt in irgendwelchen Dialogen oder sowas. Aber es gibt nichts Explizites dazu.
Richtig, ja. Also ich hab tatsächlich einen Screenshot aus diesem Sourcebook auch gerade hier. Ist wohl,
ich glaube, das Sourcebook 1990.
Ja, ich habe den Screenshot digital gerade hier, wo auch unter anderem drin steht, dass das auch so der ausschlaggebende Punkt für Bail Organa war, zu akzeptieren, dass so die Republik nicht mehr, dass es die Republik halt nicht mehr gibt, so dass er dann auch irgendwie so politisch dann irgendwann gemerkt hat, okay, Zeit, sich davon abzukapseln. So dieses erste Massaker halt mit dem Schiff von Tarkin, so das ist da auf jeden Fall geschildert als auch Moment, der bei Bail Organa zu einem Umdenken geführt hat. Genau, ja, aber viel mehr steht auch nicht, außer dass es so ein kleiner Planet im Certain Sector, just outside the core worlds.
Also es gibt ja, glaube ich, mindestens 6 oder 7, ich glaube es eher 6 Bücher, wo das wirklich faktisch auch also eine Erwähnung findet. Aber Tom hat es ja gerade richtig gesagt, es gibt halt aber kein Buch in den Legends, das diese Situation genauso beschreibt, wie sie passiert sein soll. Ja, und das war ja das, was irgendwie, da haben ja viele gedacht, wir sehen jetzt dieses Gorman-Massaker, das, was in den Büchern beschrieben wurde. Ich muss sagen, ich finde es gut, dass wir es nicht gesehen haben, weil sonst hätten wir Tarkin sehen müssen. Hätte ich jetzt nicht schlecht gefunden, aber unabhängig davon fand ich das grundsätzlich eigentlich sehr gut gelöst, dass man halt im Grunde jetzt ein weiteres Massaker erstellt hat, was quasi der ganzen Geschichte nochmal so viel mehr Tiefe gibt, weil wir wissen, das Gorman-Massaker mit dem auf Menschenmengen landenden Sternzerstörer war's, ist jetzt kanonisch. Also es ist definitiv, es muss passiert
wobei,
sein.
Wobei in Endor war es, glaube ich, ein Shuttle.
Ein Shuttle.
Aber genau, ja, war es im Original.
Genau, im Original war es der Sternzerstörer, jetzt war es das Shuttle, genau. Aber das ist halt trotzdem jetzt faktisch als kanonisch zu deklarieren. Und jetzt haben wir halt noch eins bekommen, was ich eigentlich viel grausamer finde, muss ich gestehen. Also ich weiß nicht warum, aber irgendwie finde ich das, was wir da gesehen haben im dritten Arc, doch um einiges schlimmer als, gut, vielleicht einfach, weil wir es nicht gesehen haben, das andere. Also ja, wenn, was du nicht gesehen hast, kannst du nicht ja schlimmer achten vielleicht. I don't know.
Und weil es halt auch so von langer Hand her geplant war, also die Staffel fängt ja im Prinzip schon damit an, mit dieser quasi Wannsee-Konferenz, wie sie den Genozid mehr oder weniger planen und wie das sich dann so entwickelt. Und man weiß einfach, wir als Zuschauer wissen Jahre im Voraus, egal was im Prinzip auf Gorman passiert, egal ob jetzt das eskaliert oder nicht, es soll zu dieser Vernichtung von diesem Volk kommen. Und das trifft einen, glaube ich, auch so krass, weil man halt sieht, wie viel Wert auch die auf ihre eigene Kultur legen und wie anders die sind vom Imperium. Und es ist ja eben dann vor dem Massaker schon, wo ja man weiß, okay, Cyril ist da mit diesem Imperial Bureau of Standards and Norms oder wie auch immer, der da quasi versucht, imperiale Standards auf so eine kulturliebende Welt anzubringen. Und der eine, wie heißt er, ich glaube Lessin oder so, der dieser bisschen stämmigere, bärtige von den Gormans, der auch das die Hymne dann anstimmt, der sagt ja bei diesem Geheimtreffen so sinngemäß, wenn wir uns jetzt untergeben, egal was wir machen, was bleibt denn von uns übrig, wenn wir am Ende nicht mehr die Gormans sind, sondern einfach nur irgendwelche 0815 imperialen Bürger, die halt unter den Regeln und der Herrschaft vom Imperium leben, ist das überhaupt ein lebenswertes Leben, wenn wir nur noch am Leben sind, aber alles, was uns seit Jahrhunderten, Jahrtausenden, wie lang es auch immer die da gibt, ausmacht. Und das finde ich schon echt krass und gerade auch wieder mit dem Bezug auf aktuelle Weltgeschehnisse und so, wie einfach halt so Kulturen einfach dem Erdboden gleich gemacht sind werden. Und da geht's ja viel mehr um als nur um das Überleben des Einzelnen, sondern wie wichtig halt so eine Kultur einfach auch ist für die komplette, bei uns jetzt bezogen, Menschheitsgeschichte und alles drumherum. Und das ist schon echt, warum du auch meinst, Dennis, ist viel perfider, wie einfach nur so ein Raumschiff, das halt da landet und ein paar Leute sterben, was auch schlimm ist, aber so einfach so ein ganzes Volk kulturell einfach zu vernichten, so mit einem Plan.
Aber da finde ich, hat das auch wieder zwei Ebenen, weil klar, historischer Bezug, Wannsee-Konferenz, Völkermord und so weiter, ja, das haben wir alles schon gesehen und gelesen, gerade in Deutschland behandelt man das ja lange in der Schule, zu Recht auch, aber die zweite Dimension, die das Ganze hat, ist ja, dass es einfach Menschen und Systeme auf unserer Welt gibt, die immer nur nehmen werden. Du kannst dem nicht gerecht werden. So funktionieren solche Systeme nicht und so funktionieren auch manche Individuen nicht. Und du kannst geben, geben, geben und entgegenkommen, wie du möchtest. Die werden nie aufhören, bis sie dich mit Haut und Haaren halt verschluckt haben. Und sowas sehen wir ja aktuell auch oder manche versuchen das halt durchzukriegen. Und ich meine jetzt auch nicht nur den Faschismus, sondern auch so einen Turbokapitalismus, den wir jetzt mittlerweile ja haben, ja, in verschiedensten Ausprägungen. Konzerne wird es auch noch geben, wenn ihr tot umgefallen seid, euch tot gearbeitet habt oder rausgeschmissen wurdet oder gekündigt habt, das ist im Endeffekt scheißegal. Da zählt nicht das Individuum, sondern der am anderen Ende der Leitung den Rahmen abschöpft, ja, und 800.000% Gewinn erwirtschaftet durch die Arbeit und die Leistung von anderen. Und das ist halt die zweite Ebene, ne, an Realitätsbezug. Also auf der einen Seite historisch und auf der einen anderen Seite halt ganz tagesaktuelles Weltgeschehen. Und da schließt sich halt für mich auch wieder der Kreis, ne, weil wer bist du? Verstehst du das? Siehst du das, was hier passiert? Oder verstehst du es halt nicht? Oder muss man auch sagen, ich habe auch schon mit Leuten gesprochen, die sagen, wenn ich mir das jeden Tag bewusst machen würde, dann würde ich kaputt gehen dran. Ne? Also ist halt jedem selbst überlassen, wie er damit umgeht. Aber ich finde wichtig, dass man drüber spricht. Und das ist schon auch wieder so eine Riesenleistung von der Serie.
Und die Serie zeigt ja auch, wie man trotz dessen, dass so vieles irgendwie manchmal hoffnungslos erscheint, man auch im Kleinen ja was tun kann. Also wir haben ja jetzt auch gerade in der zweiten Hälfte viele so Charaktere, die nicht mal Namen haben, die aber trotzdem irgendwie ihren Teil tun. Sei es jetzt irgendwie der Typ an der Rezeption bei dem Hotel in Gorman, so, der dann ja auch den legendären Satz droppt: Rebellions are built on hope. Oder die beiden in dem TV-Studio im Senat, so, die ja eigentlich gar nichts tun, außer sagen so, ja, wir können jetzt hier das TV-Ding nicht abschalten, so, geht jetzt nicht. Und das rechne ich der Serie auch hoch an, dass, ja, ich meine, das ganze Konzept ist ja zu zeigen. Was, ja?
Super wichtiger Punkt, danke, dass du es ansprichst, weil ich hatte oft in meinem Leben das Gefühl, was bringt denn der ganze Scheiß, den ich hier mache? Mhm. Ja, und ja, man kenne deinen Einfluss. Also keiner von uns wird im Alleingang die Welt retten. Das funktioniert nicht, aber man kann vielleicht in seinem kleinen Radius Einfluss auf Menschen nehmen. Ja. Und das führt vielleicht auch zu irgendwas, ja. Und das ist ja auch so eine Moral, die hinter dem Ganzen steht. Ich denke da jetzt auch an Rogue One, wo Jin, glaube ich, ist es, die dann sagt, wir nehmen den nächsten Schritt und den nächsten und den nächsten und den nächsten, bis wir nicht mehr können. So, und das ist jetzt vielleicht eine radikale Ausprägung von dieser Rebellengruppe, aber es muss ja nicht jeder zur Waffe greifen oder bewaffnete Unruhen anzetteln. Ist jetzt, glaube ich, eher nicht angebracht, aber das, was du sagst, dass sie sich dagegen stellen, verbal und eine Einstellung haben, eine Haltung zu gewissen Dingen haben, ist ja auch schon mal ein Kampf auf einer gewissen Ebene, den man führen kann. Und sich halt dem auch persönlich zu stellen und sich dem, naja, in gewisser Weise auch auszuliefern, weil es wird halt nicht von selber wieder weggehen. So, das sagt ja auch die Mutter von Cassian. They came here to stay in Season 1. So, sie nehmen sich was und nehmen sich was und nehmen sich was und sie haben sich irgendwie eingenistet und sie werden nicht mehr von selber gehen. Sie sind gekommen, um zu bleiben.
Ja. Ich meine, auf dem Konzept irgendwie auch der, in Anführungszeichen, kleine Mensch kann was tun, darauf basiert ja auch eigentlich so die ganze Serie, ne? Also es ist eine Spin-off-Serie zu einem Charakter in einem Spin-off-Film, die eigentlich auch nur, also dessen Handlung ja auch nur irgendwie so ein Nebensatz in Episode 4 ist, so. Also es ist die Fußnote zu einer Fußnote, so. Und doch so unfassbar wichtig. Also ich habe, nachdem ich Rogue One gesehen habe, auch nochmal, weil es dazu gehört, Episode 4 gesehen, und ich habe mir, es ist auch so ein bisschen absurd eigentlich, wenn man so Episode 4 dann nochmal direkt danach sieht, wenn man sich denkt, okay, da kommt jetzt Luke irgendwie an, ist so eine Woche in der Rebellenallianz und ist dann derjenige, der quasi so diesen ganzen Weg dorthin dann zum Abschluss bringt, so, weil er dann irgendwie die Macht hat. Bisschen crazy, auch einfach von der Stimmung, sage ich mal, weil der Episode 4 natürlich ein ganz anderes Gefühl an Film vermittelt als jetzt irgendwie Rogue One und Endor.
Nee, aber ganz anderes Gefühl an Rebellion, muss man halt ja sagen.
Und das sind auch zwei verschiedene Arten, ne? Das eine ist ja, wie gesagt, das eine ist das Märchen, die Space Opera, und das andere ist halt die, wie nennt man das? Das Drama oder keine Ahnung, der Arthouse-Film, ne? Oder die Arthouse-Serie.
Aber Nico, was du halt gerade sagst, dann siehst du dann halt Luke, wie er da plötzlich auftaucht und dann sagt Bix auf Yavin, hey, der ist super, ja, den kannst du mal nehmen. Und dann sagt hier Gold 1, oh, okay, dann bist du jetzt auf unserer Seite und super. Da merkst du halt auch schon, ja, das ist halt eine andere Erzählweise, es ist eine viel fantasievollere Erzählweise, aber die Rebellion, die wir halt in Episode 4 sehen, ist halt wirklich eine ganz, ganz andere Rebellion, wie wir sie früher gesehen, oder jetzt in chronologisch gesehen früher gesehen haben, aber jetzt mit Andor oder mit Rogue One. Und das finde ich halt so unglaublich faszinierend, dass es trotzdem aber irgendwie einen gewissen Sinn ergibt an dem, was wir da sehen. Also, dass es irgendwie nicht das Gefühl vermittelt, das passt jetzt hinten und vorne nicht. Es sind halt einfach, der hat halt nie mit dem Rebellengeheimdienst gearbeitet, der Luke. Der ist halt einfach direkt zu den Piloten gekommen. Und ja, gut, ich meine, in Rogue One ist halt Rot 5 abgestürzt. Und da wurde abgeschossen, ja, der arme Kerl. Ja, wegen ihm hat Luke seinen Platz bekommen. Also, mir hat das sehr viel Spaß gemacht, weil ich halt einfach den Eindruck hatte, die haben sich halt schon auch was gedacht. Und das würde ich gerne trotzdem noch auch weiter aufgreifen, dieses Thema der Rebellion. wir sehen ja gerade im vierten Arc auch sehr viel Ungereimtheiten. Also wir sehen das ja über die ganze Serie, ja, diese Rebellion, die da entsteht. Eine der für mich, ich sag ganz offen, schlechtesten Szenen oder Bereiche in dieser Serie war das erste Landen auf Yavin, was wir erst später gesehen haben, dass es Yavin ist mit dieser Rebellengruppe. Wenn ich jetzt drüber nachdenke, nachdem ich die gesamte Serie gesehen habe und auch das Verständnis dafür habe, auf was sie da hinaus wollten, macht das viel, viel mehr Sinn. Den ersten Arc habe ich gesehen, habe gesagt, oh, das passt ja so gar nicht rein. Da ist das dann irgendwie so gefühlt Waldbewohner, die sagen, hey, wir sind die Rebellion und du gehörst nicht zur Rebellion, jetzt prügeln wir uns, weil ihr seid eine andere Rebellion. Aber genau das ist ja das, was später nochmal gezeigt wird, nur in einer viel höheren hierarchischen Ebene, dass auch ein Bail Organa, eine Mon Mothma und wie sie alle heißen, sich einfach uneins sind, dass jeder irgendwie aus seiner Regierungsebene kommt und sagt, ich habe hier was zu sagen. Bail ist der Chef von Alderaan, Mon Mothma ist die von Chantrila und die stehen dann plötzlich gegeneinander. Ja, und das ist total, total spannend. Also das macht viel aus, finde ich, dass wir hier merken, diese Rebellion, die ist nicht, das sind ja einfach nicht alles Kumpels, die da zusammensitzen und sagen, hey, komm, jetzt lass uns mal das Imperium stürzen. Nein, das sind Leute, die sagen, hey, wir wollen was erreichen, aber jeder will seine eigenen Ziele trotzdem erreichen. Und dieser gemeinsame Nenner, den haben sie noch nicht gefunden. Und das ist ja auch zum Beispiel etwas, warum auch ein Saw Gerrera so ein großes Thema ist, sowohl in Rebels als auch in Rogue One oder halt jetzt in Andor. Wie gesagt, gerade Saw ist halt für mich so ein Charakter, der halt unglaublich zeigt, dass diese die ganz, ganz dunkle Seite der Rebellion zeigt und es trotzdem irgendwie zustande kriegt, das wichtigste Rädchen zu sein am Ende. Weil nur durch ihn hat die Rebellion am Ende die Nachricht bekommen von Jins Vater, dass der Todesstern eine Manipulationsebene hat. Oder dass der Todesstern manipuliert worden ist. Wie krass ist das eigentlich? Das ist so heftig.
Aber da kann man auch nochmal ansetzen, das reimt sich dann auch eben wieder, weil eben jeder seinen eigenen Kampf kämpft. Also Luke tut das halt im Cockpit und Cassian macht das halt als Geheimagent und ich habe auch in anderen Podcasts und auch in den Medien wieder verschiedenste Stimmen gehört. Dieses ist unlogisch, das ist unlogisch, das macht keinen Sinn, wie Luthen agiert und wie Mon agiert und was weiß ich. Es muss auch keinen Sinn machen. Menschen machen oft keinen Sinn. Ne? Also wenn alles Sinn machen würde, dann würden wir alle an einem Strang ziehen und dafür sorgen, dass es allen gut geht, ne? Und nicht nur ein paar. Oder dann würden nicht irgendwelche Wahnsinnigen an der Spitze der... Ne, ihr wisst schon, was ich meine. Und das ist einfach ein Charakterbild, das da erzeugt wird. Und von dem her fand ich das ja auch wieder sehr treffend, wie das alles erzählt worden ist.
Ja, um vielleicht bei diesem Oberthema so zu bleiben, aber mal kurz eine andere Abfahrt zu nehmen. Ich glaube, ein Charakter, der auch gerade bei der großen Zuschauergemeinde massiv gepunktet hat in dieser zweiten Staffel, ist Claire, gerade im letzten Arc, finde ich, hat sie einfach allen die Show gestohlen. Und ist ja auch natürlich so ein, ne, dieses Zahnrädchen-Ding irgendwie. Sie war jetzt nie irgendwie krass irgendwie irgendwo im Einsatz oder so und hat irgendwie große Heists durchgeführt oder irgendwie irgendwelche hohen imperialen Tiere getötet oder so, aber hat ja auch so einen riesigen Beitrag dazu geleistet, irgendwie, ne, diese ganzen Stränge, die auch bei Luthen irgendwie zusammenliefen, zu koordinieren, war für einen Großteil der Kommunikation verantwortlich, war dann am Ende des Tages diejenige, die die Infos über Galen Erso und den Todesstern an die Rebellion gebracht hat, trotz all dem, dass Luthen und sie ja von der großen Rebellentruppe ja immer so ein bisschen, ich sag mal, belächelt wurden, von wegen so, ja, die stecken noch in ihren alten Mustern fest irgendwie und haben irgendwie keinen Bock, sich uns anzuschließen und vergammeln da irgendwie auf Coruscant so. Und gerade auch mit dem uns jetzt nochmal gegebenen Kontext, wie die beiden irgendwie zueinander gefunden haben, dass sie ja auch von einem Planeten kommt, der vom Imperium heimgesucht wurde, so, und Luthen, der davon, von diesen schrecklichen Taten, die dort stattgefunden haben, innerlich psychisch heimgesucht wird, so gibt, finde ich, auch einfach deren ganzen Beziehungen, auch wenn ich jetzt nochmal Staffel 1 mir ins Gedächtnis rufe, so einen schönen Rahmen und macht sie für mich zu einem der besten Charaktere dieser Serie.
Also Claire ist definitiv mit wohl das wichtigste Rädchen, was wir in der gesamten Serie haben, weil bei ihr laufen halt wirklich alle Sachen zusammen, da hast du absolut recht. Und ich muss auch sagen, ich fand auch ihr, du hast es gerade gesagt, sie hat nicht irgendwie so diese riesen Dinger gemacht, aber alleine, dass sie in der, war das in der siebten Folge, wo sie, also im ersten, im dritten Arc am Anfang, wo sie dann ins Krankenhaus rein ist, ja, war die Folge, oder? Oder war das im letzten Arc?
Ach, das war im letzten Arc.
Der letzte
Arc.
Genau. Also
das Leben nimmt.
Macht, dass es aufhört im Deutschen. War, und da muss ich sagen, und da auch dieses It Rhymes, weil das Erste, was sie hört von Luthen, der heißt ja dann anders, als er da auf diesem Schiff sitzt oder in diesem Schiff sitzt oder hat ja einen anderen Namen. Und im Grunde ist genau das, was sie am Ende macht. Sie macht, dass es aufhört. Und das fand ich so gut. Und alleine auch dieser Schmerz, den man ihr angesehen hat, dass sie dort den umbringen musste, der ihr Vater gewesen ist. Also ob leiblich oder nicht, aber sie haben halt voneinander gelernt. Sie ist bei ihm aufgewachsen. Er hat sie beschützt in irgendeiner Form. Und das fand ich so, so krass. Und ich muss wirklich gestehen, Elizabeth Dulau, ich habe sie auf der Power of the Force Con habe ich sie gesehen. Also ich habe nicht mit ihr gesprochen, aber die hat auch so eine tolle Ausstrahlung und die hat sie einfach in dieser Serie so gut auch gemacht. Also sie ist einfach, die kann man platzieren, super. Und ich wünsche mir sehr, dass wir von dem Charakter Claire noch ein bisschen was mehr bekommen. In irgendeiner Form, als Comic oder als Buch. Ich möchte gerne wissen, was ist denn ihre nächste Rolle in der Rebellion? Ich meine, sie wollte sich, so vermute ich es zumindest, wollte sie sich offenbar in den Wäldern von Yavin umbringen, als sie da am Ende irgendwie rausgetanzt ist oder getanzt, spaziert oder gehen wollte, bevor sie dann hier von Val aufgefangen wurde oder gecatcht wurde. Ich würde gern wissen, ob sie noch mehr für der Rebellion irgendwie helfen kann in irgendeiner Form. Ist ein super spannender Charakter. Und wir haben auch so viele Überlebende am Ende. Also ich hätte ja nicht gedacht, dass wir so viele Überlebende haben. Aber da kommen wir vielleicht gleich nochmal zu.
Ich fand bei Claire auch die Ähnlichkeit zu Leia.
Ja,
rein phonetisch, aber auch optisch ziemlich interessant.
Ja.
Also diese Frisuren und so, es waren jetzt nicht dieselben, aber so stilistisch hat es schon sehr gut gepasst, fand ich.
Das stimmt.
Doch, ja, ihre absolut. Outfits waren Hammer. Mhm. Die hat so viel Ausstrahlung, wenn die, also schon in der ersten Staffel, einfach wenn sie nur mit irgendwie so einem geilen Outfit durch irgendeinen dunklen Gang auf Coruscant läuft und dann dieser fokussierte Blick irgendwie so gefühlt, ohne einmal zu blinzeln, so, die war eigentlich immer bis im letzten Arc, wo man sie mal persönlich kennengelernt hat, war die immer so richtig eiskalt und berechnend. Und was halt aber auch, denke ich, weil sie ja ihr ganzes Leben im Prinzip, sie ist irgendwo im Krieg von Luthen gefunden worden und ist dann von einem Typen, der vorher irgendwie Genozid an ihrem Volk oder was auch immer vollführt hat, aufgenommen worden und mehr oder weniger zur Kindersoldatin, Terroristin ausgebildet worden. Und gleichzeitig hat er sie noch so eine als Ersatzvater großgezogen. Das heißt, die kannte ja auch irgendwie ihr ganzes Leben oder die letzten 10 Jahre oder wie lange das war, nichts anderes. Und dann landet sie da auf Yavin und weiß irgendwie gar nicht, wie es ist, Freundschaften oder zwischenmenschliche Gefühle, weil sie wahrscheinlich zu niemandem eine nähere Verbindung hatte wie Luthen, weil sie niemandem irgendwie offenbaren konnte, wer sie überhaupt wirklich ist. Und das spielt sie schon echt richtig krass.
Ja, ich möchte auch nochmal hervorheben, dass das ihr erster großer Acting-Gig war. Also die hat, Elizabeth Dulau hat davor irgendwie nicht wirklich im Bereich Film und Serie stattgefunden. Und das so als eine der ersten Rollen darzubieten, ist wirklich, wirklich, also Hut ab.
Da haben wir schon Schauspieler gesehen, die länger Schauspieler und schlechter.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Oh ja. Ich würde auch gerne noch mal kurz auf so eine Theorie eingehen, die sich nach Abschluss der Serie irgendwie so im Internet kristallisiert hat, die mit der Traumsequenz kurz zusammenhängt, die man, also Kästchen träumt ja irgendwie noch mal kurz von seiner Schwester und dann wurden Stimmen im Internet laut, die dann direkt irgendwie vermutet haben, Claire ist Kästchens Schwester und so, und also ich schließe mich dieser Theorie überhaupt auf gar keinen Fall an, also einfach weil es der einzige Grund, warum Leute das vermuten, ist halt, dass direkt davor, bevor man Claire sieht, diese kurze Sequenz sieht, und in meinem Kopf ist das so ein unfassbar schwaches Indiz, weil Leute träumen einfach von Sachen, ohne dass sie irgendeine Bedeutung haben müssen. So ist, weil es einfach ein schöner Kreis, so von wegen, damit fing alles an. Kerstin hat seine Schwester gesucht, das war der Anfang, am Ende träumt er nochmal von ihr, so, und gut ist. Aber warum man jetzt da jetzt nochmal irgendwie so eine Querverbindung ziehen muss, die in meiner Welt völlig aus dem Himmel gegriffen ist, war mir persönlich unverständlich. Ich glaube nicht, dass es seine Schwester ist.
Nee, es ist ja schon bestätigt worden, dass es nicht seine Schwester ist. Also es gab ja ein offizielles Statement auch von vom Showrunner, der hat gesagt, es ist nicht seine Schwester. Aber ich verstehe schon, woher das kommt, weil ich dachte auch im ersten Moment so, das kann doch jetzt nicht sein. Ich meine, sie kommen, oder Claire kommt von einem Planeten ohne Mutter, hat sich da irgendwo, oder ohne Eltern, hat sich irgendwo versteckt. Ja, es hätte natürlich der Planet sein können, auf dem auch Kästchen gewesen ist. Why not? Ja, aber ich möchte nur sagen, ich verstehe, woher dieser Gedanke kommt. Ja, aber ich verstehe halt nicht, warum man aus allem was machen muss.
Also ja, in der genau, Star Wars Serie genau, wäre seine Schwester dann gewesen, so quasi.
Ja, aber genau, das ist so mein Problem. Ja. Also dieses Universum ist ja so riesig, so unfassbar riesig, so unfassbar groß. Und es können auch Leute einfach mal nicht verwandt sein. Das ist,
ich glaube,
okay,
dir nicht auch, dass dieser Dunkelhäutige beim ISB der Sohn von Mace Windu ist?
Ja, safe.
Es kann nicht anders sein.
Evan Windu muss 100% auf jeden Fall. Ja.
Aber ich würde gerne noch was sagen zu Luthen und zu diesem Make It Stop, was für, weil ich ja gesagt habe, es reimt sich. Und es ist auch so krass, wenn man Luthens Werdegang so innerhalb der ersten und vor allem der zweiten Staffel so verfolgt. Und er schon damals bei seiner, wir haben es in unserer Vorbesprechung zur zweiten Staffel, wo wir nochmal so über die Highlights von der ersten Staffel geredet haben, wo wir über diese Luthen-Rede, wo er da mit Lonnie da gegenüber steht und meint dann so, I'm condemned to use the tools of my enemy, und quasi so mehr oder weniger sinngemäß, dass er, um diesen Krieg irgendwann mal zu gewinnen, eigentlich seine eigene Menschlichkeit aufgeben muss und die Mittel seiner Feinde anzuwenden, also im Sinne von, oh, jetzt hier, wenn wir gerade auf Gorman gucken, Luthen hatte ja von langer Hand auch den Plan, dass wenn Gorman in Flammen aufgeht, sagt er, it will burn very brightly, dann wird das in seinem Plan dazu führen, dass sich endlich mal die Rebellion zu einer Allianz zusammenschließt. Wenn man, wie die Galaxis quasi merkt, dass selbst so ein reiches, kulturell angesehenes Volk wie die Gormen, quasi, wenn denen sowas zustößt oder da der Krieg ausbricht, dann wer weiß dann, wer überhaupt noch verschont wird. Und trotzdem sieht man ihm aber immer mehr an, je mehr er in diesen Strudel reinrutscht und jetzt auch mit seiner Vorgeschichte, dass er eigentlich ja nur will, dass alles aufhört. Er will ja eigentlich den Frieden, und gleichzeitig weiß er, mit, aus seiner Sicht halt, mit Frieden und mit Verhandlungen und mit Diplomatie wird man das Imperium eben nicht besiegen. Und man sieht auch wirklich an seinem Gesichtsausdruck, gerade nochmal in der Folge 10, weil ich sie jetzt vorhin nochmal geguckt habe, wie er sich fertig macht. Er kriegt's nicht mal mehr über die Lippen, dieses, was man sonst gesehen hat, wenn er sich da in seinem Spiegel seine Perücke aufzieht und seine Ringe an, dass er dann nochmal so in den Spiegel grinst und seine losen Persona quasi annimmt, dass er das am Ende gar nicht mehr kann. Man sieht richtig, wie so die Mundwinkel schwer sind und wie er irgendwie einfach auch so langsam, aber sicher am Ende ist. Er sagt in den Folgen davor, dass ihm das Ganze über den Kopf wächst, dass er selber eigentlich die ganzen Fäden und alles, was er so gestreut hat, gar nicht mehr zusammenhalten kann. Und ich glaube sogar, dass der der quasi Freitod von ihm und dann später eben durch Claire, dass es in gewisser Weise für ihn sogar eine Erlösung war, weil er einfach am Ende war. Der war einfach fertig. Der hat seinen Teil getan und er wusste auch selber, er ist einfach mit seiner Kraft am Ende und vor allem mit eben die ganzen Verbrechen, die wir gar nicht gesehen haben. Es wird immer so viel erzählt, Luthen hat das getan. Der war auch nicht beliebt bei den anderen Rebellenführern. Also der hatte ja schon richtig harte Maßnahmen, die im Prinzip alle dann zu unserem guten Zweck geführt haben. Aber ja, das war einfach richtig geil mit diesem Make it stop. Ja, perfekter, runder Abschluss für die Figur.
Da habe ich aber eine Frage mal an euch, wie ihr das wahrgenommen habt. Weil ich sag mal auch, auch wenn ich der Serie heute immer noch 10 von 10 geben möchte, weil sie es verdient hat. Warum hat Luthen als Dedra bei ihm wie nennt er das, jetzt fällt mir der Name nicht ein, in seinem Atelier, so heißt es, genau, ja. Als sie gemeinsam im Atelier sind, warum hat Luthen sich selber getötet, nicht erst Dedra und dann sich? Weil die Zeit hätte er gehabt. Er hätte Dedra killen können. Ich meine, sie hat die Waffe auf ihn gerichtet, aber so ein Blasterschuss, je nachdem, wo er sitzt, muss nicht sofort tödlich sein. Er hätte nach vorne fallen können, hätte sie töten können damit.
Stopp. Das sind genau diese Diskussionen, wo ich mir denke, es ist ein Mensch. Keine Ahnung. Der ist so fokussiert, der denkt wahrscheinlich die ganze Zeit gerade nur, also ich mache jetzt nur einen Konterentwurf zu deiner Theorie, ja. Der denkt jetzt nur, okay, wenn sie mich lebend erwischen, dann geht vieles verloren oder sie finden Sachen raus, die sie auf gar keinen Fall erfahren dürfen.
Das verstehe.
Also ist für ihn vielleicht die oberste Priorität, dass er stirbt. In der, diese Millisekunden, die vielleicht ein Scharfschütze hat, weil das Gebäude ist ja umstellt und was weiß ich, will er Dedra nicht geben. Ja, so, keine Ahnung, das könnte man auch einfach so sagen. Es spielt ja auch gar keine Rolle im Endeffekt, weil dramaturgisch ist es ja so erzählt worden. Ich möchte da jetzt nichts wegnehmen,
nein,
auch nicht. Deinen Gedankengang. Aber
wäre es nicht der Rebellion, ich versuche jetzt halt ihn, also Luthen nochmal in diesem taktischen Genie, was er die ganze Zeit auch gewesen ist, nochmal zu sehen, wäre es der Rebellion nicht dienlicher gewesen, sie zu töten? Also weiß ich nicht. Also nee, das glaube ich nicht.
Sie
also,
hat weil, ja einen Alleingang gemacht. Vielleicht dachte er auch, okay.
Aber das wusste er ja nicht. Aber das hat er ja nicht wissen können.
Ja, genau.
Aber er weiß ja genauso wenig, was für eine Rolle Dedra gerade spielt. Also er weiß ja nicht, in welche Funktion sie Imperium gerade ist und ob es jetzt so einen großen Unterschied macht. Also wir sehen ja am Ende, wie ersetzbar Dedra tatsächlich ist.
Absolut. So. Aber er weiß ja von Lonnie, dass sie Zugriff, oder ne, Lonnie hat ja durch ihre Zugriffsdaten Zugriff auf Kleiner Stern gehabt. Also das, ich glaube, das ist jetzt auch viel zu theoretisch, da will ich auch gar nicht tief.
Kleiner Stern.
Das weiß ich auch gerade nicht. Ja, das Kleiner Stern,
das was war das? Das war der Nickname, denn
vom Todesstern.
War die Frage
Project Stardust, sorry.
Ja, Achso, du hast das wirklich nicht gerade.
Ja, sorry, ich habe das gerade
so, sorry, ich war nein, mein Bad. Aber okay. Lonnie hat ja durch Dedras Zugriffsdaten darauf zugreifen können, auf diese Informationen. Das wusste in dem Fall Luthen. Und deshalb hatte ich, für mich hat in dem Moment, habe ich mich wirklich in diesem Moment, als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, warum nimmt er sie jetzt nicht mit? Warum macht er das nicht? Also ich war so mein instinktiver Gedanke, why not? Aber er hat es nicht gemacht.
Also ich habe auf die Schnelle
zwei Antworten. Ich habe mir zum Beispiel auch die Frage gestellt, wieso kippt er nicht den Rest der Säure über dieses Funkgerät oder so? Ne? Ja. Das könnte man sich auch fragen.
Ja, natürlich, aber, wobei er hat es ja zumindest gemacht, ein Stück weit.
Ein Stück weit, ja.
Ja, ganz kurz, ich habe zwei mögliche Antworten, die mir spontan jetzt einfallen zu deiner Frage. Und ich bin mir aber sicher, Dennis, dass du nicht der Einzige bist, der sich eben über sowas Gedanken macht. Einmal, ich habe das Zitat nicht mehr wortwörtlich im Kopf, aber das ist ja auch eben die Rede von Luthen, wo man ja auch schon durchmerkt, dass er auch schon ein großes Ego hat. Und dass er ja auch sagt, dass er im Prinzip in seiner Funktion im Schatten, die er sieht, dass er quasi, selbst wenn seine Rebellion, die er da mit auf die Wege gebracht hat, mal zum Erfolg sieht, dann weiß er, dass er sein eigenes Ego quasi niemals irgendwie befriedigen kann, weil er wird den Sieg, den Sonnenaufgang niemals miterleben. Und deshalb glaube ich aber schon, dass er ein bisschen diese Theatralik auch, also es war ja von vornherein geplant mit diesem Nautilon Bleeder, hätte sich ja auch mit einem Blaster einen Kopfschuss geben können oder was auch immer, aber er wählt explizit so eine Art zeremonielle Waffe, um sich damit quasi, also das wäre eine Antwort auch mit dem, dass er da einfach, und führt mich weiter zur zweiten Antwort. Ich schätze ihn auch als intelligent genug ein, dass er ja weiß, dass Lonnie wird als Spitzel spätestens wird in kürzer Zeit enttarnt, weil wenn der Tod gefunden wird, dann kommt ja das alles raus. Und dann weiß man eben auch, dass Dedra ja irgendwie ein Leak hatte, weil der Lonnie ja an Daten von Dedra rankam und quasi sie selber ihre eigene Inkompetenz offengelegt wurde, weil wie kann das sein, dass eine hochrangige ISB-Agentin da im Prinzip irgendwelche Dateien auf ihrem Rechner, was auch immer hat, und ein anderer da an ihren Codezylinder kommt und da an die Dateien rum. Also ich glaube, das war auch schon gezielt. Er wusste ja, wenn das jetzt alles auffliegt, wird im ISB richtig Chaos ausbrechen, weil, und die scheißen sich quasi da wirklich in die Hose, weil sie wissen, oh fuck, jetzt ist nichts mehr sicher. Und das Ganze hat ja dann im Prinzip auch dazu geführt, wenn man später auf Rogue One wieder guckt, wenn Tarkin auftaucht, wissen wir ja jetzt, dass unter anderem ein Grund, warum Tarkin sich das Ganze selber annimmt, die ganzen Probleme waren, die quasi Krennic, der ja nochmal übergeordnet ist, weil später Partagas, der sich dann selbst das Leben nimmt und im Prinzip drei hochrangige ISB-Supervisor oder sogar der Chef von den Supervisors sind innerhalb von irgendwie ein, zwei Tagen da als inkompetent entlarvt worden, mehr oder weniger. Und das sind ja die ganzen Ereignisse, die dann im Prinzip richtig zu Chaos im Imperium führen, weil das ISB einfach doch nicht so funktioniert, wie es soll. Also so finde ich das eigentlich ganz gut, Tom.
Ich möchte auch noch eine Parallele herausstellen. Du hast einmal den rituellen Dolch angesprochen. Jetzt ist es kein Geheimnis, dass Star Wars sich auch sehr an Kurosawa, Samurai und so weiter angelehnt hat. Das sind auch Sachen, die haben wir früher schon gesehen, ja, wo sich Kanan zum Beispiel den Zopf abschneidet oder so. Ja. Also diese rituellen Geschichten im Kontext von Schwertern auch oder Dolchen, das gab es früher schon. Wo es besonders spannend wird, ist, wie bringt Luthen sich um und wie bringt Partagas sich um? Luthen opfert sein Leben, um andere zu schützen, indem er die Informationen mit ins Grab nimmt. Partagas bringt sich mit einem Blaster um, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, weil er für sich als Individuum keinen Ausweg mehr sieht und weil er vielleicht auch verstanden hat, wie das System funktioniert. So, und weil wir immer historische Bezüge hergestellt haben vorher, ich glaube nicht, dass jeder im Dritten Reich ein Nazi war, viele Akteure dort. Partagas hat für mich auch oft den Eindruck gemacht, als ob er vielleicht gar nicht hinter der Ideologie steht. Aber er ist natürlich jemand, der in diesem System agiert und vielleicht die Regeln besser verstanden hat wie eine Dedra, so, und davon profitieren kann. Und dadurch, dass er verstanden hat, dass dieses System eben nur nimmt und über Leichen geht, und zwar in dem Sinn, dass wenn Partagas ihm nicht mehr nützlich genug ist oder eben Scheiße gebaut hat, wird er eben entsorgt. Deswegen sieht er halt nur noch diesen Ausweg, sich selber das Leben zu nehmen. Ne? Weil er wäre vielleicht sowieso exekutiert worden oder ins, was weiß ich, Arbeitslager gesteckt oder sonst wie. Ne? Also das, finde ich, ist schon nochmal so eine Spiegelung zwischen Rebellion und Imperium. Also so habe ich zumindest gelesen.
Ja, Partagas definitiv. Also sein Selbstmord, muss ich auch sagen, fand ich auch krass gut inszeniert. Auch, dass jetzt weiß ich gerade nicht, wie der andere heißt, den wir da auch immer wieder gesehen haben, der quasi zu Padagast rein ist und hat gesagt, ich müsste sie jetzt mitnehmen. Und er sagt, geben Sie mir noch einen Moment. Er gibt ihm den Moment genau wissend, was jetzt passiert. Und das finde ich so großartig, dass es trotz des Imperiums, was ja immer so als böse, ja, du sagst ja, nicht jeder im Dritten Reich war ein Nazi und nicht jeder Imperiale muss jetzt auch irgendwo böse oder durchgängig sein. Da ist dann einer und der gibt dem anderen die Möglichkeit, sich selbst das Leben zu nehmen, weil er genau weiß, wenn er jetzt ihn abholt, also wenn Padagas abgeholt wird, dann landet er bei Vader oder noch schlimmer beim Imperator. Und der wird sicherlich nicht irgendwie freundlich sagen, ey Kumpel, hast du gut gemacht, war scheiße, kommst jetzt mal nach Kiva 5. Nee, der hätte ihn richtig aus dem Leben genommen. Und deshalb hat er den Freitod ihm gewährt. Und das fand ich irgendwie, das war Ehre unter Imperialen. Das fand ich, also zumindest in meiner Wahrnehmung, vielleicht seht ihr das anders, aber das fand ich wirklich unglaublich gut inszeniert.
Gehe ich mit. Gab es auch einen Moment mit Krennic und Partagas, wo man ja auch so durch hat blicken lassen in ein, zwei Sätzen, dass die wohl sich schon länger kennen und wohl zumindest sich sehr schätzen oder irgendwie auf eine Art und Weise Freunde sind. Sie reden dann schon hart in hartem Ton, aber gleichzeitig wünschen sie sich auch gegenseitig so Glück. Und ich finde, man hat das schon das Gefühl, also das ist das Menschlichste, was man von Krennic in seiner kompletten Screentime mehr oder weniger gesehen hat, und ich habe das Gefühl, das erste Mal, dass er wirklich jemandem so, wo man gefühlt, okay, der respektiert ihn und schätzt ihn irgendwie auf seine perfide Art und Weise. Also das haben sie schon echt gut gemacht, ja, und wie du sagst, Dennis, mit dem anderen, mir ist auch sein Name leider entfallen, ja, fand ich auch richtig gut.
Aber auch bei Krennic wird nochmal wahnsinnig deutlich, wie besessen ja der von seiner eigenen Idee ist. Ich weiß nicht, ob der ideologisch überzeugt ist vom Imperium, aber er ist ja durchaus an seiner eigenen Machterhaltung interessiert. Ne? Auch immer im, also zumindest meine ich mich dazu erinnern, dass es gewisse Differenzen zwischen ihm und Tarkin gibt. Ja klar gibt es die, in Rogue One wird es ja relativ deutlich, als er die Kontrolle über den Todesstern übernimmt. Ne? So, und ja, also das erzählt alles dieselbe Geschichte von diesem System eben, wie das funktioniert oder wie einzelne Personen da drin funktionieren können. Und er weigert sich eben da aufzugeben. Er hätte sich vielleicht ja auch erschießen können, keine Ahnung, aber ja.
Ja, das stimmt. Nico, ich habe eine Frage, weil wir haben jetzt über eine Person nur ganz kurz gesprochen. Ich weiß nicht, ob du da nochmal hinwechseln willst.
Ich glaube, ich weiß ganz genau, wen du meinst.
Ja.
Ich hätte jetzt direkt übergeleitet zu Mon Mothma.
Danke. Bester Mann, dieser Nico.
Genau. Eine sehr zentrale Figur, die, es ist irgendwie so ein Muster, irgendwie kommt die zu kurz. Ich glaube, im Halbzeitfazit haben Daniel und ich auch irgendwie sie erst sehr spät irgendwie besprochen, aber.
Aber da glaube ich, weil da war ja quasi ihre Story auch noch so ein bisschen im Aufbau. Jetzt,
das stimmt, ja.
Sie einen sehr zentralen, wichtigen Punkt.
Genau, genau. Es gibt ja natürlich einen zentralen Moment, den wir jetzt schon immer wieder angeschnitten haben, der elementar wichtig ist, der in Rebels auch schon eine Rolle gespielt hat, auch irgendwie sehr lustig. Ich weiß nicht, ob ihr die Folge gesehen habt, aber es war auch so ein Mood-Switch plötzlich. Ich habe mir das danach so angeguckt und dachte, boah, das ist jetzt ganz anders plötzlich, aber ja, genau, ihre Rede und die auch darin folgende Flucht, die mich so krass meine Hände in meinen Schreibtischstuhl hat krallen lassen, in Folge 9. Was waren eure Eindrücke, als ihr endlich diese legendäre Rede hören durftet? Die übrigens, ganz kurz, ich glaube, dass Alderaan als Ziel ausgewählt wurde, ist hauptsächlich daran schuld, dass Bail Organa da diese Rede zugelassen hat mit Artikel Schlag mich tot und seine Redezeit quasi abgelegt hat. Ich glaube, das hat dem Imperator so sauer aufgestanden, dass er gesagt hat, so, dessen Planeten machen wir als ersten weg.
Wollen wir die Ansprache erstmal hören?
Unbedingt, ja, unbedingt.
Die hat Daniel ja freundlich im Vorfeld schon mal zusammengeschnitten. Ich drücke mal auf Play.
The distance between what is said and what is known to be true has become an abyss of all the things at risk. The loss of an objective reality is perhaps the most dangerous.
The death of truth is the ultimate victory.
of evil. When truth leaves us, when we let it slip away, when it is ripped from our hands, we become vulnerable to the appetite of whatever monster screams the loudest. This chamber's hold on the truth was finally lost on the Gorman Plaza. What took place yesterday? What happened yesterday on Gorman was unprovoked genocide. Yes, genocide. And that truth has been exiled from this chamber. And the monster screaming the loudest, the monster he helped create, the monster who will come for us all soon enough, is Emperor Palpatine.
Gänsehaut. Also oh, ja. Ich habe so krass Gänsehaut gerade.
Aber auch, weil die Musik im Hintergrund auch noch crazy mitgeht, das ist einfach, also einfach Wahnsinn.
Ja, und auch einfach, wie es inszeniert ist, weil ja parallel Cassian sich schon daran macht, irgendwie, ne, sie da schnell rauszuholen, parallel irgendwie das Team von Bail, von dem wir wissen, dass es komprimiert wurde. Es ist nicht komprimiert.
Kompromittiert. Also,
kompromittiert, danke. Ich hatte gerade compromised und so, ja. Ist so unfassbar gut gemacht. So unfassbar gut gemacht. Und zeigt ja, ist einfach so dieser perfekte Schlusspunkt von der Entwicklung von Mon Mothma, die wir in Staffel 1 ja so angefangen gesehen haben und jetzt endlich hier. Es ist einfach crazy, wie gut diese Rede ist. In ja, so kurzer Zeit so viel gesagt.
Ich liebe Jennifer O'Reilly.
Oh ja.
Ja,
ich hänge ihr an den Lippen. Das ist, die hat so was Krasses in ihrer Stimme, die, wie sie die Worte betont, so von, ja, so ihre Stimmfarbe wechselt und ich kann das gar nicht beschreiben, aber es ist einfach wirklich, wirklich richtig gut. Ich hoffe auch, dass wir die Rede mal in komplett sehen können, weil die wurde ja laut Interviews irgendwie also als ganze Rede geschrieben, komplett aufgenommen und ich hoffe da wirklich, dass es irgendwie so ein Behind the Scenes gibt, wo man sie einmal sieht, wie das komplett vorgetragen wird.
Ja,
in Gänze, das wäre schon cool.
Und wir können auch Genevieve, Entschuldigung, da muss ich kurz reinkitschen, denn ich darf, wir müssen Genevieve O'Reilly auch danken, weil sie diejenige ist, die ja quasi gesagt hat, oder den Showrunner gesagt hat, hey, wir haben in der Staffel 1, wir haben die Luthen-Ansprache und wir können da jetzt nicht einfach hier irgendwie so Teile irgendwie machen, wir müssen was Gesamtes machen. Und diese Ansprache wurde ja extra auf ihren Wunsch hin quasi geschrieben und dann in diese Serie mit reingebracht. Das ist dass diese Frau das so gemacht hat, die ist top. Absolut. Entschuldigung, Tom.
Ja, alles gut. Perfekte Vorlage eigentlich, weil Luthen und Mon Mothma in dem Kontext ja auch ihre Reden schwingen und auch da, weil du vorhin gesagt hast, keiner hat Bock da drauf, ja. Luthen redet von seinem Sonnenaufgang, den er niemals sehen wird, all die Verbrechen, die er verübt und gezwungen ist, mit den Mitteln des Imperiums zu arbeiten. Und auch Mon Mothma, die versucht ja anfangs noch mit legalen, in Anführungszeichen, Mitteln was zu bewirken, driftet dann eben ab in diese Rebellion, begeht ja dann auch, ich weiß nicht, ob das Wirtschaftskriminalität ist oder wie auch immer, aber da hatte ja auch keinen Bock drauf. Ne? Die opfert ja die Beziehung zu ihrem Mann, gut wie gut die jetzt war, sei mal dahingestellt, aber ich denke mal auf jeden Fall zu ihrer Tochter, die kriegt mit, dass einer ihrer ältesten Freunde weggeschafft wird und so weiter und so fort. Und das ist mal auch wieder eine Parallele. Ja, keiner möchte vielleicht aufrüsten, aber jetzt geht's halt gerade nicht mehr anders. Ja? Und wer profitiert am Ende davon? Ja, auch wieder Rüstungskonzerne. Jetzt hatten wir ja auch in den USA diese Geschichten mit den mit Trump und wer da alles Milliardengewinne eingefahren hat durch Ankündigungen von Waffenruhen und so weiter und so fort. Ne? Und das ist wieder die eine Seite. Und Trump ist auch ein gutes Beispiel, weil wie agiert der denn? Was erzählt der denn so einen ganzen Tag? Also ich glaube, da haben sehr viele an ihn gerade gedacht bei dem Verlust der Wahrheit.
Du hast es gerade auch noch angesprochen, Tom, den Verlust von ihrem Jugendfreund. Und das fand ich auch eine sehr bezeichnende Szene. Das ist zwar in den ersten zwei Arcs passiert, ich glaube im zweiten, das war während der Hochzeit, ich weiß es gerade nicht genau, aber während der Hochzeitsfeier, als Tay ja quasi in seinem Suff sagt, ich kann das nicht mehr. Und dann kommt Luthen und sagt Mon quasi sowas wie, dann müssen wir ihn jetzt mehr oder minder aus dem Rennen nehmen, und sie versteht es gar nicht. Und er sagt ihr, ich freue mich für dich, dass du das noch nicht verstehst. Also jetzt mal in meinen Worten zusammengefasst. Und das ist ja so bezeichnend. Das ist ja das, was du auch gerade sagst, dass sie am Anfang einfach noch mit ganz vielen legalen Mitteln versucht, irgendwie das alles zu schaffen, zu machen, zu tun. Aber im Hintergrund die ganzen Fäden schon gesponnen sind und sie einfach nur noch quasi sich fallen lassen kann in diese Fäden und dann Teil des Ganzen zu werden. Aber sie hat es am Anfang überhaupt nicht realisiert. Und das ist auch darstellerisch wieder unglaublich gut inszeniert worden. Das war auch dieser Moment, wo ich gesagt habe, oh, diese Frau, die kann echt schauspielern. Es tut mir so leid für sie, dass sie in Episode 3 rausgeschnitten wurde, weil da die junge Mon Mothma, also die noch jüngere Mon Mothma zu sehen, das war schon krass. Einzig der Haarschnitt dann zu Rogue One. Und auch wenn es dann zu Episode 6 halt der gleiche Haarschnitt ist, aber sie hat so viele verschiedene Haarschnitte, dann hat sie quasi zwischen Rogue One und Episode 6 Jahre lang die gleichen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich hoffe, wir sehen sie nochmal mit anderen Haarschnitten, weil die Frau kann mehr besser tragen.
Ich glaube, es gibt einfach keinen guten Friseur auf Yavin.
Ich glaube auch nicht, es gibt nur den einen, der kann nur Tropfschnitt.
Ja. Hier auch gut, weil ihr gerade bei der Frisur bist. Wir sehen sie ja immer in der kompletten Serie, im Prinzip, bis wir sie zum ersten Mal dann auf Yavin sehen, hat sie immer irgendwelche opulenten Klamotten an, teuren Schmuck, und man sieht einfach krass, die kommt aus der High Society, und sie hätte einfach, wie ihr Mann vielleicht auch, einfach weggucken können und ein schönes Leben führen, weil sie hatte ja eigentlich auf dem Papier alles, und dass sie dann aber freiwillig quasi so für die Rebellion ihr komplettes Privatleben, also eben ihre Tochter, alles, was sie an Freundschaften, die sie vielleicht da noch hat, alles opfert sie. Sie opfert ihren Reichtum, und im Endeffekt sitzt sie dann gerade auch mit ihrer Cousine, mit Val, wo wir sie bei der Hochzeit auch dann sehen, beide in total teuren Klamotten und gestylten Haaren und alles. Und dann sitzen sie da am Ende mit normalen Klamotten, mit normalen Frisuren, aber unter gleichgesinnten Leuten und haben irgendwie auch dann fast schon wieder sowas wie eine gute Zeit, und sie wirkt da zum ersten Mal dann bei diesem einen Dinner, wo sie da sitzen, so ein bisschen gelassener und nicht immer so permanent unter dieser Anspannung, weil man sieht ja auch hier in der Folge, sie war verwandt, ihr Fahrer ist ein ISB-Agent, das weiß sie schon jahrelang, sie weiß ja überhaupt eigentlich niemanden, dem sie trauen kann. Dann wird noch Chloris, ihr quasi engster Vertrauter, offenbart, er hat vielleicht nicht fürs Imperium gearbeitet, aber selbst er war ja im Endeffekt nicht ehrlich zu ihr selber. Und dann wird sie da von Cassian, den sie noch nie gesehen hat, zu aufgefordert, ja, komm mit mir mit. Und und man sieht einfach alles in ihrem Gesicht, wie dass sie überhaupt gar nicht weiß, fuck, was passiert hier gerade. Und ja, also
gerade für jemand, der so privilegiert ist wie sie, wäre es ja ein leichtes gewesen, das auszusitzen. Wir sehen ja, war das bei Mandalorian, wo wir mal so eine Aristokraten-Szene haben, wo sie sagen, wie war das gleich wieder? Wir sind doch da auch mal in solchen Kreisen unterwegs, wo sie sagen,
das ist in der Folge mit
Rebellion oder irgendwie so in der Richtung.
Wo der Dr. Pershing da in diesem Wiederaufnahmeprogramm ist, wo man in Coruscant unterwegs ist, ja.
Ja, genau. Also für sie wäre das ja simpel gewesen, aber gerade dann noch diese Überzeugungen zu haben, das ist schon beeindruckend. Und auch hier muss man sagen, das Imperium macht für wen Politik? Für die, die eh schon extrem viel haben, für die, die mächtig sind. Und auch da, sorry, wenn ich das immer wieder mit reinbringe, aber das ist halt so eine krasse Parallele auch zur realen Welt und zur Realpolitik. Für wen wird die Politik gerade gemacht? Für die Kassierer, für die Altenpfleger, für die Kindererzieher oder für Busfahrer? für Müllmänner, nee, sondern für Aktionäre, für Vorstandsvorsitzende, für Familien, Dynastien. Ne? So. Denkt mal drüber nach.
Ja.
Ich wahre Worte, Tom, und darfst du hier immer gern wieder erwähnen. Glaub, da spreche ich für alle.
Noch darf man es sagen.
Irgendwann zensieren wir dich. Ja. Nee, aber ich fand, also gerade auch diese Konfrontation mit der, ich sag mal, harten, brutalen Realität fand ich auch einfach so geil geschauspielt. Auch so, ist jetzt im Internet so ein bisschen zu so einem Meme geworden. Irgendwie, ich habe so ein Bild gesehen, wo jemand quasi den Schrei, ne, dieses Gemälde genommen hat und dann einfach Mon Mothmas Gesicht halt stattdessen irgendwie reingesetzt hat, wenn Kästchen da auf dem Weg da die Leute wegballert. So, aber es ist halt, also wie sonst soll sie denn reagieren, ne? Also sie hat natürlich klar harte Politik gemacht, aber sie hat jetzt vielleicht noch nie in ihrem Leben so direkt gesehen, wie da jemand einfach auf offener Straße ja einfach weggeschossen wurde.
Und das so, ist ja das genau das, was wir auch bei Dedra sehen. Die ja, also die in dem Moment ist es ja eine Verantwortung, die hier in dem Beispiel, was du jetzt gerade bringst, natürlich Mon Mothma auf sich nimmt, weil wegen ihr, weil sie gerettet werden muss, wird jemand erschossen. Ob das jetzt ein Guter war oder ein Böser, sei mal dahingestellt. Aber wegen ihr wurde er erschossen. Und Dedra, während des Gorman-Massakers, genau die gleiche Situation, also genau nicht, viel, viel, potenziell viel größer, aber da werden so viele Menschen getötet und selbst sie als ISB-Agentin, die im Grunde ja so, wie man das ja eigentlich immer so das Gefühl hat, das Imperium, das scheißt ja auf Leben, selbst die kann das nicht so richtig für sich greifen und der wird ja auch schlecht. Das war ja dieser Moment, wo im Trailer gedacht wurde, oh, jetzt kommt Vader um die Ecke, weil sie sich irgendwie so am Kragen packt, und, aber ihr war einfach nur schlecht und sie musste sich dann wieder gerade rücken, und das finde ich halt so unglaublich gut, dass wir hier so auf viele, viele Parallelen, bildliche Parallelen auch haben, weil das, was für uns als Zuschauer so easy zu sehen ist, wenn wir davon ausgehen, dass das eine Geschichte ist von Menschen irgendwo in irgendeiner weit, weit entfernten Galaxis, die das vielleicht noch nie miterlebt haben, und plötzlich leiden die darunter. Und das fand ich einfach, also das ist stark inszeniert, dein Wort, Daniel, ist heute fuck, meins ist inszeniert, das ist das Ganze. Aber das finde ich wirklich so, das ist großartig. Und da sehe ich so viele Parallelen zu diesen verschiedenen Charakteren, die so weit voneinander weg sind, aber trotzdem in ihrer Reaktion so nah beieinander.
Und ich fand dann auch das gerade am Ende schön, wo wir ja nochmal so die ganzen Einzelschicksale gesehen haben. Irgendwie einmal Dedra, was ich auch irgendwie sehr bezeichnend fand, war, wenn man sie dann auf Nakina 5 oder sonst wo halt in diesem Gefängnis sieht, irgendwie so während das Licht noch an ist, sieht sie noch relativ gefasst aus, sage ich mal, aufrechte Haltung, und sobald halt das Licht ausgeht, irgendwie fängt sie an zu weinen, irgendwie so, dass sie bis zum bitteren Ende irgendwie noch so versucht, diese Fassade irgendwie aufrecht zu halten, aber dann am Ende des Tages halt doch trotzdem ja einfach gebrochen wurde. So von Geburt an hat sie diese Ideologie eingetrichtert bekommen, hat alles fürs Imperium geopfert, nur damit sie alle Messer in den Rücken bekommt, die man sich irgendwie vorstellen kann. Und um bei diesen Einzelschicksalen zu bleiben, weil wir jetzt gerade mit dem Thema privilegierte Leute haben, die sich einfach so zurücklehnen. Was hab ich gelacht, als ich Perrin in dieser Limo gesehen habe, irgendwie scheinbar völlig verkatert mit der Ex-Frau von Mann, jetzt habe ich es heute aber auch mit Namen.
Davos Galton.
Genau, danke. Ja. So, es ist so, ich hätte nie damit gerechnet, den nochmal zu sehen. Und es hat mich so überrascht, dass er da plötzlich war. Und das ist ja aber genau das, irgendwie, was Tom gerade gemeint hätte. Da hätte auch jetzt Mon einfach sitzen können, aber sie hat sich eben dagegen entschieden, während Perrin halt immer so, ja, lass die doch machen, interessiert uns doch nicht.
Ja, wobei gar bei nicht. Chandrilla halt. Sind, entschuldige, wenn ich da jetzt kurz, auch das wieder, da wird, also die Tochter von Mon Mothma und ihm, die beruft sich ja freiwillig wieder zurück auf so traditionelle Werte. Auch wieder das, also wie krass mir das ins Gesicht geschlagen hat, weil ich es halt jeden Tag erlebe, ne? Dass Leute auf der Suche nach einer Identität sich wieder so veralteten, in Anführungszeichen, Mustern hingeben. So. Sorry, Dennis.
Nee, ja, guter Punkt. Ist ein sehr, sehr guter Punkt, definitiv. Was ich jetzt nur sagen wollte, weil du das jetzt gerade sagtest, Nico, dass da jetzt hätte auch jeder andere drin sitzen können. Ich habe das auch anfangs nicht verstanden und da wurde dann auch eine Erklärung zugegeben, weil es gibt wohl eine geschnittene Szene, leider, die noch mehr von Mons Mann quasi zeigt und dann auch so ein bisschen die Erklärung gibt, dass er wohl derjenige ist, der wohl auch da was damit zu tun hat, dass diese Übertragung nicht abgebrochen wurde. Ne, von ja.
Nee, das mit der Übertragung war wohl dieser Davos Galden. Der war wohl angelehnt an, ich habe das gerade vor ein paar Tagen nochmal gelesen, eben auch mit seiner Optik und vom Ding her, der soll wohl so eine Art Rupert Murdoch sein. Oder war ursprünglich die Intention, so ein Medienunternehmer im Imperium, dass das der Grund ist, warum er halt so Reichtum hat und warum er auch in den hohen imperialen Kreisen verkehrt. Und bei ihrem Mann war es wohl so, dass ursprünglich mal angedacht war, dass er eigentlich quasi jahrelang vom ISB verhört wurde, weil sie ja quasi Mon schon irgendwie so ein bisschen im Visier hatte und dass er eigentlich wusste, dass sie irgendwas in die Richtung macht und er gleichzeitig aber sie gedeckt hat. Also ohne, dass er jetzt quasi ein großer Befürworter war, war er auch nicht unbedingt ein Freund des Imperiums, aber hat halt einfach lieber den Luxus in diesem goldenen Käfig akzeptiert als Leben, wie sich da aufzulehnen und vielleicht riskieren, dann irgendwie zu fallen oder halt einen anderen Lebensstil annehmen zu müssen. Wobei man da, glaube ich, dann halt auch sagen muss, das haben sie nur in Interviews drüber gehabt, wir können das in alle Richtungen interpretieren, weil solange es nicht, in der Serie so passiert ist, also man weiß ja nicht mal, das wurde wohl nicht mal irgendwie gefilmt, sondern es war wohl nur so in frühen Drehbuchentwürfen irgendwie eben mit drin, dass es da noch mehr an Story gibt. Wäre vielleicht dann was gewesen für, hätten wir 5 Staffeln.
Ganze Staffeln, ja.
Bekommen.
Aber danke für die Klarstellung, ja. Dann war es aber so, dass er eigentlich gar nicht so der blöde Kerl war, wie man die ganze Zeit gesehen hat, zumindest aus dem Gedanken der Showrunner und der Drehbuchschreiber.
Ja.
Ja, und vielleicht, wo wir dann gerade jetzt so schon so zum Ende der Serie kommen, vielleicht auch zum Ende unserer Folge. Wir haben über das Ende von Bix bereits gesprochen, relativ am Anfang dieser Folge. Hochgradig trauriger Moment. Claire, wer weiß, was sie noch in der Rebellion zu tun hat, ob sie was in der Rebellion zu tun hat. Vielleicht lässt sie auch all das hinter sich und gönnt sich ein entspanntes Leben in Yamos, würde ich auch gönnen. So. Ja, irgendwelche abschließenden Gedanken, die ihr noch zu der Serie habt. Wir haben ja auch schon drüber gesprochen, wie das ganze Rogue One neu kontextualisiert und wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass sie wirklich diesen Übergang einfach perfekt gemacht haben und sich Rogue One da perfekt einfügt in diese Serie. Bleibt jetzt zu hoffen, dass Disney mehr solcher tollen Serien greenlightet. Wie bereits gesagt, bis auf Ahsoka Staffel 2 ist jetzt aktuell nichts an Serie irgendwie groß in Live-Action zumindest angekündigt. Aber vielleicht wird ja Maul, Shadow Lord irgendwie plötzlich auch super düster und erwachsen oder so, wer weiß.
Ich würde noch gern das Manifest nochmal ansprechen, dass er relativ unerwartet wieder aufgetaucht ist. Lustigerweise kurz bevor sich dann, wie heißt er gleich wieder?
Padagas
ja. Selbst umbringt. Ne? Und auch wie das nochmal in Szene gesetzt worden ist, weil ich das so gelesen habe, dass er eben anfängt zu zweifeln, ob er da ja seine Karten richtig gespielt hat oder aufs richtige Pferd auch gesetzt hat. Und da würde ich auch wieder sagen, das ist ja ein Hoffnungsschimmer, den wir auch auf die reale Welt übertragen können, dass es sich vielleicht schon lohnt, auch noch dran zu glauben, dass es was Gutes da draußen gibt. Und ich finde diese Rede sehr inspirierend oder dieses Manifest, ohne jetzt in Sozialismus oder sowas abrutschen zu wollen. Ich glaube, da haben wir auch genügend Beweise in der Geschichte, dass das schwierig ist. Aber so diese Reinheit der Gedanken, die er da zu Buche gebracht hat, finde ich, da ist schon viel Wahres dran. Und sowas pflanzt sich fort, auch wenn es vielleicht Leute nicht laut aussprechen oder weil sie eben unterdrückt werden oder Angst haben. Aber irgendwo, ja, sind diese Gedanken halt, und die Gedanken sind frei, das Lied kennen wir alle. Und ja, vielleicht ist das auch wieder ein Hoffnungsschimmer am Ende von dieser Serie gewesen.
Jetzt sage ich dir ganz ehrlich, Tom, das hättest du vielleicht einfach dir aufgespart bis zum Ende. Das wäre nämlich ein perfekter Abschluss für die Folge gewesen.
Schneid mal um.
Ich stimme dir da zu 1000% zu. Mhm. Das, was du, also jedes Wort, was du gesagt hast, also anders wie es Luke Skywalker in Episode 8 zu Rey sagt, war jedes Wort, was du hier gesagt hast, richtig. Also zumindest in meinen persönlichen Gedanken. Und was erwarte ich jetzt von weiterem, was da kommen mag? Also ich wünsche mir sehr, dass Disney hier den Erfolg sieht, den Erfolg des Mutes, den sie hatten, was Düsteres zu machen. Ich meine, Rogue One war schon erfolgreich. Andor Staffel 1 war okay vom Erfolg, aber jetzt mit der zweiten Staffel haben sie es halt gezeigt, das hat funktioniert. Die erste Staffel hat nochmal riesen neue Einschaltquoten bekommen im Nachgang. Also gerade in der ersten Woche habe ich gesehen, ich glaube 36% der Einschaltquoten auf Disney Plus waren Andor Staffel 1, weil viele dann damit angefangen haben, um da weiter zu gucken. Ich hoffe wirklich, dass Disney uns weiter sowas bringt. Ja, den Mut hat, auch Geschichten zu erzählen, die vielleicht düster, dreckig sind, die, wo nicht irgendwie es ein Happy End zwangsläufig geben muss, und dass wir auch als Zuschauer auch ein bisschen daraus lernen, ne? Tom hat jetzt viel angesprochen, auch aus weltpolitischem Geschehen, und das möchte ich jetzt gar nicht nochmal alles aufgreifen, aber ich glaube, jeder von uns und jeder, der diesen Podcast hört, sollte das einfach für sich mitnehmen, dass das, was da gezeigt worden ist, einfach auch für uns vielleicht ein Spiegel sein kann, ne? Was in unserer Welt passiert und was wir vielleicht ändern können. Weil vorhin wurde gesagt, keiner von uns wird alleine die Welt retten können, aber gemeinsam werden wir das schaffen. Und wie gesagt, Hoffnung ist ja das Leitthema von Star Wars schon immer gewesen. Und ich habe die Hoffnung, dass wir A, weiterhin gute Serien bekommen und B, aber wirklich daraus lernen, um für die Zukunft unseren Kindern oder auch den Kindern anderer, einfach unserer Zukunft an sich oder unsere Zukunft an sich besser zu machen.
Ja.
Okay.
Also Punkt. Jetzt hast du aber mal gedacht, jetzt setze ich hier den Schlusspunkt.
Bam! Ja, wenn es keine weiteren Gedanken dazu gibt.
Ich wollte nur sagen, es war schön, mit euch darüber zu reden, und ich kann immer nur wieder sagen, also ich meine, das wusste ich ja auch, bevor wir jetzt hier heute drüber geredet haben, dass wir, also was unsere Weltanschauungen, unsere politischen Anschauungen, dass wir da alle irgendwie in ähnlichen Richtungen denken, und ich gehe einfach mal davon aus, dass der Großteil unserer Zuhörenden da auch in die Richtung tickt, sonst würden die Leute uns wahrscheinlich nicht so lange schon auch folgen. Und ich kann mich da auch nur euch beiden anschließen, wie wichtig die Themen von Andor waren. Und ich finde es auch einfach richtig gut, dass wir uns jetzt hier zu viert die Zeit genommen haben und einfach auch mal ausführlich darüber zu reden. Und ich glaube auch, die Folge hat jetzt schon eine relativ große Last in diese Richtung gehabt und war vielleicht jetzt nicht so eine lustige Folge, wie wir sonst, als wenn wir zu 14 und auch viel am Rumalbern sind.
Ich
und
bin
uns
überhaupt
mal
nie lustig, düsten. Was soll denn das?
Es war zu wenig K2 hier drin, in dieser Folge heute.
Genau. Aber ja, ich finde es einfach schön, dass wir darüber reden können und dass es Leute gibt, die uns einschalten und unsere Meinung zu solchen Themen hören wollen, und ich hoffe, wir können noch weiterhin über tiefgründige Star Wars Serien reden in Zukunft, genauso wie ich auch aber gerne über belanglosere Sachen rede oder auch mal gerne irgendwie leichtere Kost wieder bekommen. Und ja, aktuell, wie Nico schon gesagt hat, außer Ahsoka Staffel 2 ist ja nichts angekündigt, zumindest also im Serienbereich. Filme sind ja zwei am Horizont so langsam, aber sicher. Und ja, ich bin einfach gespannt auf alles, was da noch kommt und drück die Daumen, dass Andor bei den Emmys, wann auch immer die sind, ich bin da gerade gar nicht so, Nico, du hast doch vielleicht mehr Ahnung, ordentlich abräumt.
Ich glaube, die Nominierungen sind noch nicht raus, aber
okay.
Wir werden bestimmt in irgendeiner zukünftigen News-Folge, wenn es so ist, drüber quatschen. Ja. Ja, und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann folgt uns natürlich auf Spotify und iTunes und wo auch immer ihr Podcast hört und so und lasst coole Bewertungen da.
iTunes überhaupt noch?
Klar.
Ja, ich glaube, es heißt Apple Podcast oder so, keine Ahnung. Ihr wisst, wo ihr uns hört. Ich dachte, das heißt
Apple irgendwas.
Apple Podcast.
Ja. So. Oder RSS-Feed, wenn ihr noch cool und hip und alt seid.
Hey, ich bin auch alt und hab mal geguckt, wir hören nicht über RSS-Feed. Was soll das jetzt? Aber cool und hip bin ich trotzdem.
Über Nachfunkempfänger sind wir auch zu erreichen.
Aber nur in deiner Umgebung, glaube ich.
Daniel betreibt so einen Piratensender irgendwie und da läuft einfach 24-7 R2VM Bayer.
Ich hab im Abstellraum auch so eine Funkstation wie Luthen und Claire und sende da insgeheim unseren Podcast.
So, wo sitzt du nochmal?
Ja, eine letzte Sache möchte ich noch loswerden. Weil falls jetzt jemand nicht weiß, wie kann ich denn mein Umfeld verbessern? Sei doch einfach nett zu den Leuten, sag mal Danke, klopf jemandem auf die Schulter, hast du gut gemacht. Ich finde, besonders wichtig ist es bei Leuten, die den Apparat hier am Laufen halten, damit meine ich Krankenschwestern, Ärzte, KindergärtnerInnen, was weiß ich, Polizei, auch wenn es manchmal blöde Polizisten gibt, Feuerwehrlehrer, irgendwie sowas, kostet kein Geld, tut keinem weh und du machst dem anderen, glaube ich, eine Riesenfreude, weil das passiert in unserer Gesellschaft mittlerweile viel zu selten. In diesem Sinne, jetzt habe ich wirklich nichts mehr zu sagen.
Generell bitte und danke, immer eine gute Idee, immer.
Oder auch mal guten Morgen sagen.
Ja. Seid nett zueinander.
Oder hallo.
Überhaupt, ja,
seid nett zueinander.
Genau. Das
Kommunikation.
Jetzt haben wir auch unseren Beitrag zur Weltverbesserung nochmal beigetragen, sehr gut. Also, ihr wisst Bescheid da draußen.
Seid nett zueinander und genau, bleibt uns nur noch eins zu sagen, möge die Macht mit euch sein.
Immer.
Immer.
Immer.